Allahabha, geschätzte Freunde, liebe Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ketabach das Vertiefungssession, wo wir uns mit Absatz 144 befassen möchten. Vielleicht kann einer der Freunde vorlesen und dann werden wir einige Gedanken dazu gemeinsam ergründen.
Verkehret mit allen Religionen in Herzlichkeit und Eintracht, auf dass sie Gottes süße Düfte von euch einatmen. Hütet euch, dass euch im Umgang mit den Menschen nicht die Hitze törichter Unwissenheit übermanne. Alles hat seinen Anfang in Gott und alles kehrt zu ihm zurück. Er ist aller Dinge Ursprung und in ihm haben alle Dinge ihr Ende. Ich schaue mal eben, ob es da eine Erläuterung gibt.
Keine.
Gibt keine. Okay.
Ja, also der Absatz besagt zunächst einmal, dass dieses oft rituell praktizierte Verschmähen von Andersgläubigen oder Anhängern unterschiedlicher Rechtsschulen aus der Geschichte vieler religiösen Traditionen ja bekannt in dieser Sendung verboten ist, aufgehoben. Das Volk Bahá'ís toleriert nicht nur die anderen Religionen, sondern anerkennt sie darüber hinaus als göttlich offenbarte Wahrheiten an. Ja, das ist also weit mehr als nur Toleranz zu der Baha'u'llah, die Anhänger seines Glaubens aufruft, sondern es ist eigentlich eine Haltung der absoluten empathischen Anerkennung. Die Einheit der Religionen ist also, wie wir wissen, natürlich ein Grundprinzip des Baha'i-Glaubens. Und obwohl wir das schon mal gehört haben und auch schon wissen, ist es vielleicht notwendig, hier an dieser Stelle nochmal betonen. Dieses Grundprinzip besagt im Grunde, und deswegen ist es mehr als Toleranz, weil das würde ja bedeuten, dass es im Endeffekt ja verschiedene, ja, Religionen gibt, die alle so ihre Wahrheit haben oder dergleichen. Aber die Bahá'í-Lehre geht davon aus, dass im Endeffekt die Religion Gottes nur eine ist und dass diese eine ewige Religion der Nöten und Bedürfnissen des jeweiligen Zeitalters entsprechend, der Kapazität der Menschen entsprechend, immerwährend in einer neuen Form erscheint. Und deswegen ist das also eine absolute Anerkennung von all dem, was vor Baha'u'llah gewesen ist, auch mit Ausblick darauf, dass dieser fortlaufende Fluss der Offenbarung Gottes auch nicht enden wird. Von Baha'u'llah wird die einheitsstiftende Wirkkraft als das Wesen und der eigentliche Hauptzweck der Religion Gottes insgesamt erklärt. Und es gibt an einer Stelle ein sehr interessantes Zitat, wo Baha'u'llah in diesem Zusammenhang sagt, das erhabenste Wesen spricht: O ihr Menschenkinder, der Hauptzweck, der den Glauben Gottes und seine Religion beseelt, also nicht eine Religion, sondern das Konzept Religion insgesamt, ist das Wohl des Menschengeschlechtes zu sichern, seine Einheit zu fördern und den Geist der Liebe und Verbundenheit unter den Menschen zu pflegen. Lasst sie nicht zur Quelle der Uneinigkeit und Zwietracht, des Hasses und der Feindschaft werden. Dies ist der gerade Pfad, die feste, unverrückbare Grundlage. Was immer auf dieser Grundlage errichtet ist, dessen Stärke können Wandel und Wechsel der Welt nie beeinträchtigen, noch wird der Ablauf zahlloser Jahrhunderte seinen Bau untergraben. Das heißt, hier benutzt ja Baha'u'llah auch explizit dieses Sinnbild vom geraden Pfad. Der gerade Pfad ist sowieso eine sehr, sehr wichtige, Akzentuierung, ein sehr interessantes Sinnbild, das wir aus dem Koran auch finden, wo es darum geht, dass sozusagen der Weg zu Gott der gerade Pfad ist. Und dann wird es auch beschrieben in der Endzeit, dass der gerade Pfad schmaler als ein Haar ist, schärfer als ein Schwert. Und dass es dieser Pfad basically zur Wahrheit ist oder dergleichen, zum Paradies, zur Nähe Gottes. Wird verschiedentlich auch benutzt und da gerade Pfad kommt auch in der Geschichte von Moses vor, wo er sozusagen das Meer spaltet, da ist er ein gerader Pfad, Volk Israel kann durchkommen, aber die anderen dann ertrinken und dergleichen. Hier erklärt Baha'u'llah im Endeffekt, dass dieser gerade Pfad, der ja sehr so mythologisch auch umschrieben wird in den verschiedenen Heiligen Schriften, im Endeffekt nichts anderes ist als das Verständnis dessen, dass es also dass der transzendente Schöpfer sein Bewusstsein durch eine Schnittstelle uns offenbart und diese eine Schnittstelle immer eine ewige, absolute Wirklichkeit ist. Und es immer dieselbe Wirklichkeit ist, die in Raum und Zeit in einer neuen Form erscheint und uns jeweils auf die vorangegangenen Prinzipien aufbauend eine neue Führung offenbart. Und das ist eben diese unverrückbare Grundlage, dessen Bau die Jahrhunderte nicht untergraben können. Also wenn unsere Vorstellung von Wahrheit auf diesem geeinten Verständnis von Wahrheit ruht, dann ist damit also auch die Einheit der Menschheit greifbar. Das ist sozusagen der ideologische Unterbau für das soziale Prinzip von der Einheit der Menschheit. Denn die Einheit der Menschheit ist nicht zu verwirklichen, ohne auch eine geeinte Überzeugung von Wahrheit. Ja? Und dementsprechend ist also, wenn wir eine Einheit wollen, die über einen interreligiösen Dialog hinausreicht, wo jeder nur einfach kommt, was sagt und er geht auch mit der gleichen Haltung und egal was er hört, er verändert auch seine Sicht auf die Dinge nicht, dann kommen wir da auch nicht zu einer wirklich absolut empathischen, universalen familiären Einheit, sondern die ist nur möglich mit einer Unity and Conviction, wie Shori Effendi sie nennt, also mit einer Überzeugung auch von der Absicht der Existenz und von der Wahrheit, und auf dieser Grundlage von der Einheit in der Wahrheit und der Einheit in der Überzeugung baut dann auch ein langfristiges Prinzip von der Einheit der Menschheit. Aber Teil dessen ist, dass die früheren Religionen und die Anhänger der früheren Religionen als eben integraler Teil anerkannt werden. Also das heißt, in dieser Überzeugung, die man von der Wahrheit Baha'u'llahs hat, steckt eben auch das Prinzip, dass alle vorangegangenen Religionen wahr gewesen sind für ihre Zeit. Ja? Und was sehr wichtig ist, und was natürlich diesen einheitsstiftenden Charakter seiner Sache ausmacht, im Endeffekt ist das Schmähen und das Denunzieren Andersgläubiger und andere Ansichten auch verboten im Bahai-Glauben. Ja? So die soziale Komponente noch in Ergänzung dazu. Ja, und sonderten sich die Anhänger der früheren Religionen von den Andersgläubigen ihrer Zeit ab, die sie oft als unrein oder als Ungläubige betitelt haben, betrachteten, sind die Bahai von seiner Heiligkeit Baha'u'llah unbedingt dazu angehalten, in Freundschaft und Verbundenheit mit den Gläubigen aller Religionen zu verkehren. Ja? Dabei sollen halt die Diener der Sache Gottes nicht allein Güte und Wohlwollen bekunden, sondern ein solcher Quell der Geistlichkeit und Tugendhaftigkeit für die anderen sein, dass die Anhänger anderer Religionen allein durch die Beweise und Zeichen eines so noblen Verhaltens von der Wahrheit dieser größten Offenbarung angezogen werden, also Gottes süßen Düfte vernehmen, wie es ja hier heißt. Das ist ein interessantes Tablett von Abdu'l-Bahá, das ich an dieser Stelle versuche, schnell rauszusuchen. Sehr passend dazu. Und zwar heißt es von seiner Heiligkeit Abdu'l-Bahá dazu: Das Gebot der Liebe und Freundschaft galt in jeder Sendung. Aber dieses Gebot war begrenzt auf die Gemeinschaft derer, die miteinander einig waren. Es galt nicht gegenüber andersdenkenden Feinden. Gelobt sei Gott, denn in diesem wundervollen Zeitalter sind Gottes Gebote nicht abgegrenzt oder auf eine bestimmte Gruppe beschränkt. Vielmehr ist allen Freunden zur Pflicht gemacht, jeder Gemeinschaft auf Erden Liebe und Freundschaft, Rücksicht, Großmut und Wohlwollen entgegenzubringen. Jetzt müssen sich die Geliebten Gottes erheben, seine Gebote in die Tat umzusetzen. Lasst sie den Menschenkindern gütige Väter sein, der Jugend mitfühlende Brüder, den vom Alter gebeugten, selbstlose Nachkommen. Das bedeutet, dass ihr jedem menschlichen Wesen zarte Liebe erzeigt, selbst euren Feinden, und dass ihr sie alle mit ungetrübter Freundschaft, mit Frohsinn und Güte willkommen heißt. Sollte euch jemand grausam verfolgen, so haltet ihm die Treue. Sollte Bosheit euren Weg kreuzen, so antwortet mit freundlichen Herzen. Wenn Speer und Pfeile auf euch regnen, so bietet eure Brust als spiegelblanke Zielscheibe. Und als Antwort auf Fluch, Spott und böse Worte erzeigt überströmende Liebe. So werden alle Völker die Kraft des größten Namens bezeugen. Jedes Volk wird die Macht der urewigen Schönheit Baha'u'llahs anerkennen und sehen, wie er die Mauern der Zwietracht niederreißt, wie sicher er alle Völker auf Erden zur Einheit führt, wie er die Menschenwelt erleuchtet und diese staubige Erde Lichtströme ausstrahlen lässt. Diese menschlichen Wesen sind wie Kinder, frech und unbekümmert. Solche Kinder müssen erzogen werden mit grenzenloser Liebe und Fürsorge. Sie müssen gütig gehegt werden in den Armen der Gnade, sodass sie die Liebe Gottes in ihrer geistigen Honigsüße kosten, dass sie zu Kerzen werden, die ihre Strahlen in diese finstere Welt ergießen und deutlich erkennen, welche Flammenkronen der Herrlichkeit er, der größte Name, die urewige Schönheit, seinen Geliebten auf die Stirn setzt. Welch reichen Gaben er denen, die er liebt, ins Herz legt. Welche Liebe er der Menschheit in die Brust pflanzt. Und welche Schätze an Freundschaft er unter allen Menschen zum Vorschein bringt. Also zu diesem Absatz in Ketabach, das ist dieses Tablett selbst eigentlich schon als Ergänzung genug. In diesem Geiste untersagt also Baha'u'llah auch strengstens seinen Gläubigen, sich auf Streit oder Disput und eben jedwede Form von theologischem Hader auch einzulassen. So sagt seine Heiligkeit Baha'u'llah, dass wenn sich zwei Personen um geistige Wahrheiten streiten, beide Unrecht haben und von Gott verworfen sind, da beide unabhängig ihrer Argumente nicht begriffen haben, dass der Sinn und Zweck jeder geistigen Wirklichkeit die Liebe, Freundschaft, Dienstbarkeit und Güte ist. Das Beispiel ist folgendes, das nennt Baha'u'llah im Hinblick auf seine eigene Gemeinde. Er sagt, wenn manche sagen sollten, als Beispiel, er sei Gott und manche sagen, er ist nur ein Prophet, dann haben beide aus ihrer Sicht der Dinge womöglich recht, solange sie nicht den anderen seine Sicht aufzwingen wollen, die jeweilige Sicht, weil wenn das die Erkenntnis von seiner Stufe zu Streit führen sollte, dann haben beide seine Stufe sowieso nicht verstanden. Das heißt nicht, das heißt nicht, dass geistige Weiten relativiert werden. Baha'u'llah sagt ja, dass jeder aus seiner Sicht der Dinge mit seiner jeweiligen Kapazität zu einem Zeitpunkt temporär nur einen bestimmten Ausschnitt von ihm erkennen kann. Und dass der, der natürlich davon ausgeht, dass Baha'u'llah mehr ist als nur eine Manifestation Gottes, natürlich eher richtig liegt. Aber auch das wird ja sowieso auf seiner wahren Stufe auch noch nicht gerecht. Weil wir haben ja gehört, alle geistigen Aussagen von uns sind Prädikate, sind arbitrary signs, die auf etwas verweisen sollen, was sowieso erst durch den Filter unserer Kapazität gehen muss und in Worte gekleidet muss, die ja die Sprache erzeugt hat. Also auch Gott ist noch nicht das, was Baha'u'llah ist. Das haben wir jetzt mittlerweile verstanden. Ich meine, sonst ist das in der Baha'i-Gemeinde vielleicht auch schwierig, das nachzuvollziehen. Aber mit all dem, was wir jetzt an Vorwissen diesbezüglich gesammelt haben, mit Urwille, mit Konzept, wir beschreiben eh Dinge, die für uns unbeschreiblich sind und dass die Erkenntnis von der Stufe Baha'u'llah sowieso in der Erkenntnis unserer Stufe münden muss. All das haben wir ja jetzt als Vorwissen und dann ergänzen wir jetzt an dieser Stelle, was Baha'u'llah sagt, ohne dass die Sicht auf Wahrheit relativiert wird, sagt er einfach nur ganz klar, dass jeder Mensch in einem jeweiligen Zeitpunkt ein bestimmtes Fassungsvermögen aufbringen kann von der objektiven Wahrheit. Und solange er mit bestem Willen auch nur so viel aufbringen kann an Verständnis, ist das auch in Ordnung. Sollte allerdings jetzt der eine oder der andere versuchen, im Argument, im Streit versuchen, den anderen zu überzeugen, dann liegen beide und haben beide Unrecht, weil beide also die explizite Schlussfolgerung aus der Erkenntnis seiner Stufe nicht verstanden haben. Ja? Und deswegen, also auch die Erkenntnis von Baha'u'llah Stufe macht er also hier nicht zum Selbstzweck, den können wir eh nicht verstehen, sondern es soll ja ein Instrument sein, um insgesamt uns irgendwie so spirituell in irgendeinen, auf ein Level von Verständnis zu bewegen. Aber dieses Level haben wir nur erreicht, wenn in unseren Taten wir auch der Abglanz von dem sind, was wir glauben, erkannt zu haben. Und das Bekenntnis zu Baha'u'llah ist dementsprechend im Handeln dadurch auszudrücken, dass man eben die Ursache dafür ist, dass Herzen zusammenkommen, dass Menschen inspiriert werden und dass eben diese Freundschaft und dergleichen etabliert werden kann. Ja. Und Baha'u'llah hebt auch, oder beziehungsweise Abdu'l-Bahá, auch wie wir jetzt gerade im Tablett gehört haben, hebt ja in seinen Ansprachen auch sonst auch hervor, dass abweichende Meinungen oder Mannigfaltigkeiten des Denkens des Einzelnen nicht von seinen Mitmenschen trennen dürfen und dass Wortstreit, Hass und Hader in der Sache Gottes ohnehin verboten ist, also all diese Aspekte verboten sind. Und er sagt in diesem Zusammenhang, auch wenn ihr Menschen trefft, deren Meinungen von der euren abweicht, kehrt euch nicht ab von ihnen. Alle suchen die Wahrheit und es gibt viele Wege, um zur Wahrheit zu gelangen. Ja? Die Wahrheit ist selbst nur absolut, ist absolut, aber die Wege dahin sind halt je nach Biografie halt anders gestrickt. Ja? Nicht jeder hat das Privileg, ja auch von Anfang an auch mit der Muttermilch genährt, halt eben auch die Bahai-Sache kennen zu dürfen oder unterschiedlich auch vertieft zu sein und dementsprechend eben ist alles sein im Werden begriffen, wie Abdu'l-Bahá in diesem Zusammenhang sagt. Wahrheit sagt, er kann verschieden erscheinen, doch bleibt sie immer und ewig eine. Also es ist ein absoluter Anspruch, den die Wahrheit hat. Aber lasst nicht Verschiedenheit der Meinung oder Mannigfaltigkeit des Denkens über die Wahrheit euch von eurem Nebenmenschen trennen oder in euren Herzen zur Ursache für Wortstreit, Hass und Hader werden. Forschet vielmehr fleißig die Wahrheit nach und machet alle Menschen zu euren Freunden. Ja, Elke, in diesem Zusammenhang, bitte.
Ich hatte die Papstwahl verfolgt und habe die ganzen Kardinäle gesehen und habe gedacht, das sind doch alles so gelehrte und kluge Menschen. Die haben doch sicher auch von der Bahai-Religion gehört und die kennen doch wahrscheinlich die Bibel in- und auswendig und kennen auch die Prophetie in der Bibel. Ja, warum kommen die nicht zu dem Schluss, dass die Bahai-Religion die aktuelle ist? Ich meine, das kann man bei vielen Menschen fragen, aber ich denke, das sind wirklich geistige Männer, die sich sehr, sehr mit dem Thema beschäftigt haben. Warum erkennen die das nicht?
Dass diese Frage natürlich aufkommt, ist sehr menschlich, weil wir uns ja alle ja irgendwann das ja mal gedacht haben, wenn wir uns mit der Bahai-Sache beschäftigt haben, wieso zum Beispiel so viele andere Menschen das noch nicht kennen oder dergleichen. Aber als allererstes ist jetzt unabhängig von der Papstwahl, das ist jetzt auch kein Sonorum, dass jetzt da Leute zusammenkommen und wir uns denken, wieso haben die das nicht erkannt? In der Zeit Baha'u'llahs gab es ja unzählige Menschen, die dem akademischen Grad entsprechen, dem theologischen Grad entsprechen, als gelehrt galten. Ja, es gab ja, also, und dazu, zu dieser Frage von dir will ich jetzt an dieser Stelle nicht völlig ausloten, weil ich glaube, dass wir noch in einem Absatz dazu kommen, wo Baha'u'llah wirklich das beantwortet und auch einige Gelehrte seiner Zeit namentlich nennt, die auch sehr berühmt waren. Ja, Und also nur an dieser Stelle, um kurz das so ein bisschen so uns zu sensibilisieren für das Thema. Es gab ja schon immer in jeder Sendung Menschen, die ja für ihr Wissen berühmt waren, weil jetzt geht es jetzt nicht nur um die Kardinäle. In der Zeit vom Judentum gab es auch diese sehr berühmten, die jetzt auch als Negativbeispiel immer herhalten, sehr berühmten Geistlichen aus dem Judentum, diese sogenannten Gelehrten Hannas und Kaiphas, die beide sozusagen Koryphäen des jüdischen Rechts waren und die Tora besser gekannt haben sollen als jeder andere, der dort damals in Jerusalem oder in Israel halt gelebt hat und dergleichen. Und trotzdem waren das halt diejenigen, die sich dann erhoben haben, auch Jesus dann auch zu bekämpfen und auch seine Sache auch dann völliger Vergessenheit geraten zu lassen. Und auch so der Erlass zur Kreuzigung kam ja von ihnen und dergleichen, ja. Und die Verurteilung Christi und so. So weit Sachen gab es halt. Und es waren auch die Kirchenväter, die sich gegen Mohammed aufgelehnt haben und auch zum Beispiel auch erste, wie sagt man, polemische Schriften gegen seine, gegen die neue Religion des Islam veröffentlichten und so weiter. Man muss dazu sagen, dass ja dieser, der auf dem Augenschein nach theologisches Wissen zu haben, ja keine Garantie für gar nichts ist. Also genauso wie auch generell Wissen ja keine Garantie für irgendwas ist. Wir können ja wir sollen ja sowieso unsere Vorstellung von dem, was die Wahrheit ist, ja sowieso nicht von dem akademischen Grad von einzelnen Leuten abhängig machen, die dann halt eben, von denen wir glauben, dass sie Expertise geben könnten zu bestimmten Dingen. Das heißt, im Endeffekt ist das ja sowieso eine Sache, die von akademischem Wissen entrückt ist, ja. Und ich glaube in diesem Zusammenhang, erstens, also muss man wirklich eine Frage stellen, wie viel die einzelnen Leute, die ja sehr, sehr, so, von denen es so scheint, dass sie sehr, 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 sehr viel wissen würden. Wie viel die wirklich von der Bahai-Sache wissen, muss man auch in Frage stellen, weil es auch tatsächlich so sein kann, dass man das als so unrelevant für sich erachtet, dass man auch wirklich gar nicht so sehr sich damit beschäftigt. Das ist der erste Punkt. Das weiß ich ja gar nicht, wie viel es der einzelne Kardinal weiß. Mit Sicherheit weiß er, dass es die Bahai-Religion als eine Religion gibt. Wie viel der Einzelne sich mit dem Islam, mit der Bahai-Religion der Tiefe beschäftigt hat und den anderen Religionen, muss man auch erstmal in Frage stellen. Darüber hinaus ist die Sache ja auch, weil ich meine, das ist auch gar nicht, das ist gar nicht so abwegig, weil, Elke, es gibt doch sogar Leute, die Bahai sind in hohen Ämtern und auch die Bahai-Sache so tief kennen, also was so einzelne Schriften und so betrifft. Also, das muss man ja auch sagen. Da sitzen wir alle im selben Boot, dass man sich ja immer mehr damit auseinandersetzen muss. Daher, also würde ich jetzt gar nicht davon ausgehen, dass die jetzt automatisch einfach sehr, sehr, sehr viel über die Bahai-Sache wissen, weil sie mal Zugang zu einem Wikipedia-Artikel hatten, ja, in ihrem Theologiestudium. Das heißt, das muss man erstmal in Frage stellen. Darüber hinaus ist das halt eben so, dass natürlich die Autorität in der Religiosität, das ist keine neue Antwort, das sagt ja Baha'u'llah in allen seinen Schriften. Das ist schon eine Herausforderung für die Leute, ja, dass sie sozusagen von dem religiösen Status, den sie innehaben, und weil sie den ja inne, den haben sie auch inne, weil sie ein bestimmtes Verständnis haben, was so also die Mainstream-Theologie auch hergibt. Und in dem Fall ist es natürlich sehr schwierig, das ohne weiteres in Frage zu stellen, um dann halt offen zu sein für etwas, was sozusagen das ganze Verständnis ja auch wieder rebooten würde, ja? Resetten würde alles, was man bisher studiert hat, alles, was man bisher gelernt hat. Und das erfordert natürlich dann dementsprechend mehr als nur Wissen. Das erfordert Charakter, Elke. Das erfordert ja etwas wie eine gewisse Loslösung von dem, dass ich sage, ich habe jetzt 40 Jahre meines Lebens in sozusagen in das theologische Studium von Christentum gesteckt oder ins islamische Studium und jetzt muss ich sozusagen von Grund auf das alles in Frage stellen und sozusagen neu auch die Mühe aufbringen, dass mir das alles neu anzueignen und auch so zum Beispiel sensibel dafür zu sein, auch dass das alles, was ich bisher vielleicht verstanden habe, zum Großteil auch brüchig gewesen ist oder vielleicht nicht ein vollendetes Bild von dem, was im Endeffekt wahr sein kann. Und das nächst zu dem natürlich, was mit der Gefolgschaft gegenüber solch einem Rang auch mit einhergeht, Prestige, Status und dergleichen, nennt Baha'u'llah explizit als Faktoren, die es schwer machen für einen Menschen, sensibel zu sein für die Annahme einer neuen Sache. Und darüber hinaus muss man letzten Endes auch sagen, die Leute, die auch zum Beispiel bei der Papstwahl auch so ein hohes Amt bekleiden, um da zur Wahl auch anzutreten, wir wollen jetzt ja nicht ein Urteil über den Einzelnen sprechen, mit dem müssten wir erstmal ein Gespräch erstmal führen, um da zu wissen, ob das überhaupt so ist. Aber nur rein generalisiert muss man ja auch sagen, das Verständnis von denen, von ihrer Religion, ist ja ein bestimmtes, das ja sowieso unempfänglich macht, ohne weiteres für die tiefere Deutung der Bibel, also das literarische Lesen der Bibel, und da kommt man ja an einem bestimmten Grad ja nicht vorbei, wenn man ja so eine kirchliche Laufbahn auch hinter sich haben will. Du kannst ja nicht ohne weiteres ein berühmter Geistlicher im Islam werden, wenn du jetzt nicht alles nach dem Mainstream-Islam deuten würdest. Da würde man dich ja sowieso abgesägt haben. Das heißt, jemand, der ja gar nicht sowieso d'accord ist mit der Mainstream-Deutung, die es jetzt seit 1000 Jahren gibt, und ja seit 1000 Jahren die Leute ja auch unempfänglich gemacht hat für eine neue Perspektive auf die Wahrheit. Ja, so jemand kann natürlich auch nicht out of the box ohne weiteres denken. Er ist ja an diese Position gekommen mit der Art und Weise des Denkens, die mir von Grund auf angelehrt worden ist im Hinblick auf das Christentum. Das ist ja nicht so, dass er ohne weiteres dann natürlich imstande ist, da jenseits von dem, was er bisher als abgesteckten Definitions- und Deutungsrahmen gesehen hatte, ohne weiteres da darüber hinauszudenken. Einzelne Menschen waren dazu imstande und sind in der Geschichte des Islam auch Bahai geworden. Misabul Faisal und auch sehr, sehr, sehr schwer. Oder andere Gelehrte. Und ein herausragender Gelehrter, der das zum Beispiel geschafft hat, nichts so, zum Beispiel Mollah Hussein oder so, von dem ja viel, der ist ja wirklich aus einem ein ganz anderes Kaliber, ja. Zum Beispiel, dass er sozusagen selber, dass die Leute sagten, wenn du sagst, du bist der Verheißene, wir würden das anerkennen. Und dann ist er so bescheiden und demütig, dass er sozusagen der selber, der so Gegenstand von Lob gewesen ist, ohne weiteres in der Gegenwart des Wahhab erkennt, das ist ein Level, das ist eine Dimension, das ist eine Stufe, die ist so weit entfernt von allem Menschlichen. Ja, natürlich nimmt er dann die Sache an. Aber zum Beispiel ein anderer Gelehrter, der sehr berühmt war, war Wahid. Das ist eine Geschichte, wie wir in Tambach ja auch gehört haben. Der in drei Interviews dann tatsächlich dann zum Glauben zum Wahhab gekommen ist. Und das ist ja auch nicht so eine naive einfach Anerkennung, dass wir sagen, ja, Mollah Hussein und Wahid haben das einfach so akzeptiert, sondern da waren hier bestimmte Maßstäbe, die sich gesetzt haben, und die sehen einfach, dass der Wahhab sie alle übertrifft, diese Maßstäbe, ja, diese Standards einfach so der Lüge straft, ja. Und Wahid war ein überragender Gelehrter, der also auch so gelehrt war, wie auch jetzt Menschen, die sich heutzutage mit Theologie beschäftigen, auch nicht ohne weiteres an Gelehrsamkeit Anteil haben. Das war eine ganz andere Zeit, eine andere Ära, und die Art und Weise, wie man sich generell, also welchen Stellenwert auch Theologie und theologisches Studium hatte, war auch ein bisschen anders als heutzutage, und dementsprechend, es gab Gelehrte, die so ohne weiteres auch die Sache anerkannt haben. Sehr viele, ich habe jetzt nur einige wenige Beispiele genannt. Es gibt einige Baha'u'llah, nennt ihr auch weitere im Kitab Iran, und trotzdem sagt er ja auch dann im Kitab Iran, er sagt, sein Zeichen der Größe, das war, dass so viele Doktoren, Gelehrte und auch weise Menschen die Sache anerkannt haben, in dem ersten Schwung der Offenbarung, weil das ist ja normalerweise so, dass sie erst die einfachen Menschen das anerkennen, die Obrigkeit dagegen ist, und später entwickelt sich eine Kultur, wo auch Leute das studieren und dann auch sich dann als elitärer Kreis der Gelehrten hervortun, aber das entsteht dann erst. Hier sagt Baha'u'llah, viele haben das schon anerkannt, und trotzdem sagt er, und dennoch ist diese Ebene der Gelehrten, Rechtsgelehrten, der Geistlichen, das sind die es am schwersten haben werden, und nicht nur, dass er so sagt, ja, das sind aber so gelehrte Menschen und schade, dass sie es nicht geschafft haben. Er spricht auch ein vernichtendes Urteil über sie alle. Also es ist ja nicht nur so, dass es sehr, das ist einfach nur so, oh, das sind so sweete Leute, die treffen sich einfach, wieso wissen die das nicht oder so, oder bestimmt haben sie mal darüber gehört. Baha'u'llah spricht ja sogar sehr streng über diese Gruppe der Geistlichkeit, ja, und nennt sie auch die Ursache dafür, dass die Unschuldigen in die Irre gehen, und wenn sozusagen die Menschen ignorant seien, dadurch, dass die Geistlichkeit sie entmündet hat. Aber wiederum würden die ja nur an der Macht sein, weil ja die Leute ihnen, die einfachen Leute ihnen auch diese Vollmacht zusprechen, zu sagen, wir machen unseren Glauben von euch abhängig. Und weil Baha'u'llah vor solchen Dingen warnt, ist auch der Vergleich eigentlich auch gar nicht statthaft, dass wir sagen, ja, warum nehmen denn so viele Leute, die sich damit tagtäglich beschäftigen, die Bahai-Sache nicht an? Weil einfach der Ansatz, erstens, weil wir auch gar nicht die Wahrheit von irgendeinem Grad an Gelehrsamkeit oder an Beschäftigung von Zeit des Einzelnen mit theologischen Themen abhängig machen sollten. Und zweitens, ja, gerade weil sie sich falsch damit beschäftigen, sind sie eben nicht sensibel dafür. Baha'u'llah nennt ja ganz andere Kriterien für die Wahrheit, Anerkennung von Wahrheit. Und wir, und das war ja Teil deiner, das steckt irgendwie in deiner Frage, auch wenn du es vielleicht nicht so gemeint hast, wir haben andere menschliche Maßstäbe. Wir denken so, jemand, der sich sehr viel einfach mit einem Wissenszweig beschäftigt, ist einfach ein Wissender. Ja? Das heißt, jemand, der einfach so sich mit Religion beschäftigt, der muss dann auch eine Expertise über Religion geben können. Und Baha'u'llah sagt, das ist vielleicht mit anderen Dingen so, aber nicht mit Religiosität tatsächlich. Ja? Die hat andere Maßstäbe. Da ist es nicht, dass es jemand ist, der einfach nur eine Robe trägt, einen hohen Turban, einen großen Turban hat, einen sehr mächtigen Bart wachsen ließ und sowas, und dass wir dann sagen, diese Person, die weiß dann, worum es geht, wenn wir über Religion reden. Und davor warnt Baha'u'llah immer und immer wieder tatsächlich, dass es eben das Verständnis des Einzelnen ist, und dass sozusagen Gott auch niemals wollte, dass jemand wegen einem anderen den Glauben annimmt, und dass es eben sozusagen eine Reise ist, die der Einzelne machen muss. Und er nennt dann im Kitab Iran auch ganz klare ethische Maßstäbe. Da kommt doch dieser ganz lange Teil, wo er sagt, oh mein Bruder, und wenn du mit forschendem Blick sozusagen, und dann führt er aus. Und dann sagt er, es sind diese ethischen Kriterien, die dich erst in die Lage versetzen, überhaupt empfänglich für etwas zu sein, das einen Anspruch auf Wahrheit hat. Und das geht nicht damit, dass man einfach nur stolz darauf ist, dass man viele Theologiebücher gelesen hat, geschrieben hat und viele Vorlesungen dazu gehalten hat. Weil Baha'u'llah sagt, der Maßstab für die Wahrheit ist in jeder Religion nur so weit wahr, wie eben auch die Menschen imstande waren, religiöse Wahrheit auch zu erkennen. Aber dieser Maßstab wird ja übertroffen mit der neuen Offenbarung. Das ist ja Teil des Anspruches, dass er sagt, ich lege etwas da drauf, auf das, was ihr bisher schon gekannt habt. Und daher reichen die alten Maßstäbe eben nicht mehr aus, um so etwas bewerten zu wollen. Das heißt, wenn ein christlicher Mensch jetzt die Bahá'í-Religion annehmen will, und das sagt der Baha'u'llah im Kitab Iran zum Onkel des Wahhab, dann reicht es ja, also jetzt im islamischen Kontext, dann sagt er ja, da reicht ja das, womit du bisher einen auf religiös gemacht hast und so religiöse Dinge halt versucht hast, für dich zu bewerten, das reicht nicht mehr. Du kannst nicht mit dem System des Alten das Neue beurteilen, was ja beansprucht, das Alte zu erklären. Du kannst ja sozusagen nicht mit dem Studium von Theologie von bisher, was ja ein Hilfsmittel sein sollte, um irgendwie das, was du bisher geglaubt hast, zu erkennen, kannst du doch nicht das bewerten, was sagt, ich bin die Erklärung von dem Vorangegangenen. Das erfordert ein neues Denken. Und deswegen geht es nicht ums Wissen, es geht ums neue Denken. Die Bereitschaft, sich mit einem neuen Denken, mit einem Ansatz, ansatzweise oder im Ansatz halt tatsächlich mit etwas zu beschäftigen, was den Anspruch hat, ein neues System zu sein. Und da reicht halt einfach der Maßstab des Alten nicht mehr. Darüber hinaus, ich habe schon zu lange darüber geredet, aber darüber hinaus noch ein Satz, der sehr wichtig ist. Baha'u'llah erklärt ja auch noch, dass den Leuten das ja auch schwerfällt, die, egal wer sie sind, einfache Leute, Geistliche, es fällt ihnen auch schwer, das Neue zu bewerten, weil sie de facto, Elke, und das ist jetzt vielleicht ein Schock, ein Plot-Twist in dieser Frage, weil sie eigentlich gar nicht wissen, warum sie an ihre eigene Sache glauben. Das heißt, sie können noch so viel tun, als ob sie ja wirklich überzeugte Christen sind. Wenn du nicht weißt, warum du an Jesus glaubst, wie willst du dann Mohammed und Baha'u'llah beurteilen? Wenn du nicht weißt, warum du an Mohammed glaubst, wie willst du Baha'u'llah erkennen? Das heißt, er sagt, weil die Leute, egal wie geistlich und berühmt sie auch sind, gelehrt und bewandert in dem, was sie tun, sie wissen halt Buchstaben, sie verstehen Konzepte nicht. Er sagt also, wenn ihr nicht versteht, warum ihr wirklich Christen geworden seid und warum die Bibel wahr ist, dann kannst du auch gar nicht empfänglich sein für den Anspruch auf etwas Neuem. Und deswegen, wenn du also mit dem alten Ansatz an das, was du für dich als richtig empfindest, an die neue Sache rangehen würdest, würdest du sowieso daran scheitern, weil der Maßstab ein falscher ist.
Also die Frage war zugegeben, die war recht naiv, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir in Tambach uns ja lange damit auseinandergesetzt haben.
Das
Aber
sollst
es
du aber nicht
drängt sich
sagen.
einfach so
Das ist eine gute Frage.
irrsinnig auf. Deswegen, ich saß da und habe gedacht, boah, was für kluge Worte der neue Papst in die Welt hinaus gibt. Er könnte fast Bahai sein. Dachte ich, warum verstehen die das nicht? Aber vielen Dank, ich wollte jetzt auch nicht so viel Raum einnehmen dafür. Und mir ist
Nein,
bei
ich finde es
deiner
gar nicht.
Antwort,
Das
ist
ist
mir
einfach,
dann
das
auch
ist ja,
eingefallen, wie
was
naiv meine Frage war.
gar nicht naiv.
Bisschen.
Es ruft uns ja, aber sag mal, es erweckt ja Staunen und Verwunderung in uns, das ist ja klar. Und deswegen sage ich, es ist ja menschlich. Halt, ich wollte halt nur akzentuieren, dass Baha'u'llah ja selbst sehr viel dazu schon gesagt hat. Und er nämlich tatsächlich uns sagen will, wundert euch gar nicht. Denn es war immer so, dass die neue Offenbarung von denen, die das Alte aufrechterhalten wollten, weil sie ja abhängig waren in dem, wie sie wahrgenommen wurden, von dem Aufrechterhalten des Status quo, dass sie deswegen auch der Grund sind, dass nichts Neues eben sich etablieren kann. Und dann nennt er die Geschichte von der Sure Hud aus dem Koran. Die hatten wir auch besprochen damals, wo es immer darum geht, es kam ein Prophet, Leute haben abgelehnt, aus denselben Gründen, immer und immer wieder. Und dass dann der Koran am Ende sagt, alles, was wir dir über die Geschichte der gesamten, von der früheren Zeit erzählen, damit wollen wir die Menschen auf die Probe stellen, ja? Das heißt sozusagen, es soll eine Prüfung, also dass wir uns bewusst sind, es ist immer wieder aufs Neue eine Prüfung. Und gerade die Tatsache, dass wir glauben, es gibt Leute, nur weil die mit irgendeinem, mit einer Uniform bekleidet sind, dass die schon in der Lage wären, das zu beurteilen, ist ja der erste Schritt in den Irrtum. Das heißt, dass wenn wir als Menschen denken würden, ja, wir haben doch diese Scholars in diesem Thema, aber was soll ich mich denn selbst damit beschäftigen? Es gibt doch so viele Millionen Hodjas, so viele, wie sagt man, Kardinäle oder Priester oder irgendeiner würde es doch schon verstehen, wenn Jesus wiedergekommen wäre. Allein, dass wir uns darauf schon verlassen würden, wäre doch ein Schritt in die Irre, ja? Das heißt, im Endeffekt ist das ja sozusagen immer wiederkehrend eine Test für den Menschen, ob er sich auf Tradition und auf das, was die Vertreter der Tradition sagen, verlässt. Oder ob er imstande ist und bereit ist, ein neues Denken in seinem Kopf gebären zu lassen. Und was wäre Religion, wenn denn nicht die Befähigung zu der Etablierung einer neuen Identität? Wenn das der ganze Sendungsauftrag einer Religion ist, eine neue Identität zu etablieren, wie soll denn jemand, der an der alten Identität festhalten muss, um überhaupt als solcher wahrgenommen zu werden, wie wir ihn jetzt aus deiner Frage ausgehend wahrnehmen, als einen Experten, quote unquote, wie soll er denn ein neues Denken aufbringen, wenn sein Denken abhängig davon ist, dass er diesen Rang aufrechterhalten muss, um überhaupt noch als Experte fungieren zu können? Das heißt also, dementsprechend ist das von Grund auf schon Cricket, diese ganze Geschichte, also diese ganze Gleichung geht gar nicht auf, ja? Und dementsprechend also ist Wissen zwar bei Baha'u'llah sehr, 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 sehr löblich hervorgehoben. Also es kommt so ein Absatz, wo er auch über die Besonderheit spricht, wenn man an Gelehrsamkeit Anteil nimmt und wie heilig das ist und dergleichen, wenn man damit einen Zweck erfüllt. Und dann gibt es immer wieder Absätze im Kitab das und die kommen jetzt noch. Die kamen auch schon, aber die kommen jetzt noch, wo er immer wieder auch die Strickfälle nennt von den Leuten, die auf ihre Gelehrsamkeit stolz werden oder beziehungsweise die Warnung, dass andere Leute einzeln auf so ein Podest erheben, dass sie von ihnen Expertise erwarten bezüglich theologischen Themen oder Beziehung von Gott und Mensch durch einen anderen erklären lassen wollen, in Formeln fassen wollen und das eben immer schon falsch gewesen wäre. Das könnte man bei anderen Dingen sogar noch machen. Also bei wissenschaftlichen Themen, bei anderen Dingen könnte man sich immer natürlich auf fachkundige Leute und sowas beziehen und das ist dann auch wichtig. Aber im Hinblick auf die Beziehung von Gott und Mensch ist letzten Endes wirklich der Mensch nur Gott in der Gewissenspflicht verantwortlich und muss das selbst ergründen und unabhängig von diesem Gedanken. Was ist, wenn ich jetzt zu naiv denke, das ist richtig, aber so viel an, warum weiß der Hodja meine, warum sagt er, das ist falsch? Und diese Geschichte gab es in Nabis Bericht, jetzt rede ich schon zu viel darüber, aber es ist einfach spannend, weil in Nabis Bericht wird auch ganz viel darüber berichtet, dass zum Beispiel Molla Hossein kommt nach Teheran, geht in diese Schule von diesen Scheichs, weil der Bab hat ihn ja gesagt, du wirst in Teheran einen Schatz finden, der ist größer als Hejaz und Shiraz und alles, und er machte sich bereit auf seine Pilgerreise. Das ist jetzt wieder nur ein Beispiel. Aber solche Geschichten gibt es sehr viele. Dass dann Molla Hossein in dieser Schule ist, und dann redet er mit dem Vertreter der Scheiche, dem Direktor dieser Scheiche-Schule, der dann sozusagen die Sache dann nicht anerkennt und sogar Mollah Hossein sogar rügt. Der sagt, wir haben alle unser Vertrauen in dich gesetzt. Du warst so ein Koryphäe der Scheichi-Lehre. Wir dachten, bringst Seyyid Kasim so viel Ruhm und jetzt bringst du die ganze Geschichte auch noch in Gefahr hier. Ja? Also besser, du verlässt sogar Teheran. Und Mollah Hossein sagt, ich möchte gar nicht so lange hier bleiben und ich werde auch mit Sicherheit nicht das Andenken von Sheikh Ahmad und Seyyid Kasim kaputt machen und so weiter. Und zieht sich dann zurück. Und dann ist ein Schüler, der war sozusagen sehr begeistert von seinem Lehrer immer, aber die Art und Weise, wie Mollah Hossein spricht und wie sein Lehrer überfordert ist, weckt in ihm das Interesse herauszufinden, um was geht's hier eigentlich? Und der Schüler nimmt dann die Sache an, der Lehrer selber bleibt bis zum Ende dann eben unversöhnlicher Gegner der Sache. Das heißt, solche und ähnliche Geschichten gab es immer und das Interessante ist eben, diejenigen, die sich dann auf die Aussagen und die Ausführungen und die Autorität von ihren Geistlichen oder Lehrern oder was auch immer verlassen haben, die gingen der Sache verlustig und die, die es besser wussten in dem Sinne von, dass sie wenigstens demütig genug waren zu erkennen, ja, dass man die Sache also persönlich und subjektiv selber beurteilen muss, die waren dann, da ist das, was Mollah Hossein sagte, Gott wird sozusagen einem, der nach ihm sucht, niemals den Zugang verweigern, die Pforten vor ihm schließen, ja. Das heißt, das Einzige, was der Mensch aufbringen muss, ist ein Interesse zu erkennen, ist das wahr oder nicht. Ich sage das immer wieder bei der Andacht zu den Menschen, aber ich glaube, das dringt nicht, es dringt nur ein bisschen durch, ja? Weil genau diese Sache, dass man das ja auf die Probe stellen soll, gerne für sich, ob das stimmt oder nicht, weil Gott würde niemanden den Zugang zur Erkenntnis von sich versagen, wenn einer nur einen Schritt zu ihm tun würde, ja? Dass dieses, was Christus sagt, klopft und euch wird aufgetan oder so, oder wie könnte ein Sohn nach Brot verlangen und der Vater würde ihm einen Stein geben? Das geht gar nicht. Das heißt aber, das ist das Mindeste, was der Mensch tun muss. Ist eben einen Schritt in dem Rahmen des Interesses wenigstens zu der Sache zu nehmen und für sich ergründen zu wollen, ob das weiß oder nicht, und nicht zur Andacht zu kommen und zu sagen, ja, egal was ich heute höre, ich werde eh nicht überzeugt werden. Also ich bleibe eh dabei, was ich sage. Es kann auch gut klingen, dann klingt das sympathisch, aber ich werde niemals Bereitschaft aufbringen, zum Beispiel das, was ich bisher schon geglaubt habe, zu hinterfragen. Und das ist nicht nur jemand, der auch religiös ist, kann auch genauso ein Atheist sein. Der Punkt ist einfach, also das Mindeste, was, und das kann ja kein Mensch keinem wegnehmen. Das kann sogar Manifestation einem nicht wegnehmen. Das ist, das Mindeste ist, dass man für sich einen Schritt wagt, um überhaupt zu schauen. Let's see. Ich gehe davon aus, es ist falsch, aber lass mal schauen, auf welche Grundlage das zu beurteilen wäre. Und wenn dieses Mindestmaß nicht gegeben ist, dann ist alles, was wir sagen, für den Menschen sowieso nur Information, die er hört. Es kann dieses innere Denken von ihm niemals berühren. Und dann gibt es halt andere Punkte, und jetzt kommen wir zurück zum Absatz. Da sagt Baha'u'llah oder Abdu'l-Bahá erklärt das ja auch jetzt, wie ich in Ergänzung dazu vorgelesen habe. Da gibt es halt das Beispiel vom Verhalten auch. Ja, weil ab einem bestimmten Level, wenn dieser Mensch so verschlossen ist, dann kann er auch nichts sagen, findet es auch sympathisch, aber es sind Informationen. Es wird erst zu einer Dialektik mit dem Bewusstsein der Person. Wenn zumindest das nennen wir Empfänglichkeit. Was sage ich? Empfänglichkeit klingt so positiv. Wir können es auch negativ sagen. Wenigstens das Interesse aufzubringen, um zu schauen, wenn das falsch ist, warum ist es falsch? Weil vielleicht, was ist, wenn es richtig ist? Nur einmal so. Ja, und das heißt im Endeffekt, das ist das, was wir als Empfänglichkeit bezeichnen. Dass sozusagen der Mensch bereit ist, auch wenigstens das auf die für sich zu ergründen. Ja, und dafür sagt Baha'u'llah an dieser Stelle beispielsweise oder an anderen Stellen, für viele ist das Verhalten derjenigen, die an ihn glauben, eine Art Empfänglichkeit zu schaffen, ein Zeugnis für die Wahrheit seiner Sache. Und so kennen wir auch viele Baha'i aus der Geschichte, die gesagt haben, wir waren immer Gegner der Sache, aber als sie zum Beispiel beigewohnt haben, wie jemand Märtyrer wurde oder so, hat das so einen großen Effekt auf sie. Zum Beispiel Haji Mirza Heydar Ali ist einer von denen, dieser Engel vom Berg Karmel. Ja, erklärt, dass dann sozusagen das lebendige Beispiel für jemanden, wie zartmütig und sanftmütig er all die Qualen auf sich genommen hat, die halt die anderen über ihn gebracht haben, dafür, dass er Barbie war, wie das ihn eben überhaupt empfänglich gemacht hat, sich damit zu beschäftigen. Und so gibt es halt verschiedene Wege, dass halt eben Leute zur Wahrheit geführt werden, wie Abdu'l-Bahá ja sagte, die Wege dahin sind dann halt vielfältige. Und ja, es ist also nicht nur, zu einem großen Teil natürlich ist es die Erklärung, was die Bahá'í-Sache letzten Endes ist, weil sonst kann man natürlich auch ein toller Mensch sein, aber dann bringt es ja auch dem anderen ja nichts, wenn er nicht weiß, ja, was heißt das jetzt in der Praxis für mich? Aber so, und genauso wichtig ist natürlich auch die liebevolle Begleitung einer Person, und der andere Pol dafür ist natürlich auch das eigene Leben, der eigene Lebenswandel und das Beispiel, das man dann eben dadurch als Anhänger Baha'u'llahs für die anderen setzt. So, und dabei gibt es ja auch bei dem Verbot zum Beispiel des Streites, religiösen Streites, nicht nur die Vermeidung von unterschiedlichen Meinungen, sondern konkret geht es eigentlich um den Umgang mit solchen. Ja, also Baha'u'llah verbietet ja nicht, dass man verschiedene Meinungen teilt. Er sagt ja sogar, die Argumente sollen ja sogar so scharf sein wie das Schwert. Das manchmal machen wir es auch zu naiv hier in Deutschland oder so, dass wir so sagen, so, ja, man soll jetzt, wenn jemand was sagt, gar nichts dagegen sagen. Und nein, nein, mit der Wahrheit haben wir keinen Tauruf, haben wir keinen Kompromiss. Die können schon klar sein, die Aussagen. Aber sie müssen, er sagt, Argumente scharf wie ein Schwert sein, aber sanft wie Milch geäußert. Das heißt, die Haltung muss liebevoll sein und das muss natürlich von einem wahren Interesse für die Person natürlich auch getragen sein im Gespräch. Aber mit der Wahrheit selbst haben wir keine Kompromisse. Das, was wahr ist, muss gesagt werden, natürlich angepasst an Kapazität des Hörers, ja, so viel wie er in dem Moment tragen kann. Aber wir haben ja sehr viele gute Beispiele von Abdu'l-Bahá, wie er ja zum Beispiel beispielsweise in Amerika gesprochen hat mit Leuten, die ja wirklich aus anderen Vorstellungen von Religiosität und so kamen. Und das ist so viele, weil es ja gerade, was ja gerade Mode, dass so viele verschiedene Kirchen auch entstanden sind und so und all ihre eigenen Vorstellungen und so weiter. Und dann ist der Buddhismus gerade in Mode gekommen in Amerika mit dem Verständnis der Amerikaner und so. So viele verschiedene Sachen. Und Abdu'l-Bahá sagt ja auch nie, ja, das ist falsch oder so. Wir kennen das Beispiel mit diesem einen christlichen Vertreter. Howard Coby Ives, ja, zum Beispiel, der selber am Anfang, es gibt, er berichtet ja selber in seinen Memoiren, das ist, kann man ja lesen, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Er sagt, weil da sieht man auch zum Beispiel eine Perspektive von einem Menschen, der von Abdu'l-Bahá unterwiesen wird über die Wahrheit und der auch einfach die ganze Zeit mit Abdu'l-Bahá die ganze Zeit so Protest macht. Er sagt, nein, 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 und auch, sagt auch, dass er so laut wurde, weil es ihm nicht gepasst hat, wie Abdu'l-Bahá das in Frage stellt, was er über die Dreieinigkeit geglaubt hat und so und über die Erbsünde und so. Und Abdu'l-Bahá spricht lieber und er sagt selber, er sagt, ich reagierte irgendwie so abweisend, sagt er, das stimmt nicht und das ist falsch und das macht keinen Sinn und so weiter. Mit Abdu'l-Bahá. Und dann muss man überlegen jetzt so, wenn wir da mit jemandem sprechen, eine andere Meinung hat, das sollte man auch nicht so personal nehmen, wirklich, ja. Sondern im Endeffekt geht es ja, ist wirklich so, ist ja so bei einer Andacht oder Heimkreis oder so, ist ja eine Art Buffet, was man den Leuten anbietet. Und jeder nimmt sich dann halt das, was er in diesem Moment dann halt nie verdauen kann, ja. Vielleicht haben wir auch mit einer Kenntnis auch ein Steak gedroppt. Aber das nimmt halt nur der zu sich, der das dann auch verarbeiten kann. Wir teilen so freigebig, dass halt jeder, der kommt, das nimmt, was ihm erbauend, hilfreich helfen kann für sein Verständnis von dem, was Wahrheit ist, schrittweise. Der, der gar nicht von dem Buffet essen will, ist dann halt auch seine Entscheidung, ja. Aber im Endeffekt haben wir hier keinen Kompromiss. Die Sachen werden halt dargelegt, dargebracht. Und Abdu'l-Bahá macht das so. Er sagt zwar gütig, das stimmt, aber im tieferen Sinn. Und dann erklärt er den tieferen Sinn. Zum Beispiel, er sagt nicht, du liegst falsch oder so, oder? Das ist, nein, 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 das ist Quatsch, was du erzählst. Sondern, offensichtlich nicht, sondern er sagt dann, geht doch, das ist interessant. Immer wenn die Leute auch bestimmte Terminologien an dem festgehalten haben, sagt Abdu'l-Bahá nicht, ja, du hast einfach ein falsches Verständnis von diesem Wort oder so. Oder ich sage Seele, Geist, ihr verwechselt diese Worte oder die Konzepte oder so. Sondern nimmt dann die Terminologie vom Adressaten, aber füllt das mit einem Konzept aus der Bahá'í-Lehre. Und das ist so herrlich. Er passt also die Wahrheit an den Adressaten und es ist dieselbe Wahrheit, aber in der Sprache von dem Adressaten. Und das ist sehr, sehr interessant. Also immer dieses Konzept, das stimmt im tieferen Sinn. Oder im tieferen Sinn entspricht das der Wahrheit oder so. Und dann betont er ja, vielleicht können wir auf die Sache noch aus dieser Perspektive schauen und das um diese Perspektive ergänzen. Ja? Und also es geht nicht um, also wenn es darum geht, dass uns verboten ist zu streiten, geht es nicht darum, dass wir unterschiedliche Meinungen vermeiden. Die muss man halt sagen. Weil im Endeffekt, was erwarten wir denn sonst? Dass jemand einfach nur durch Gastfreundschaft dann Bahá'í wird. Natürlich muss er doch auch erkennen, wenn er sehr firm in seiner Überzeugung ist, dass das, was er geglaubt hat, bisher vielleicht ein brüchiges Verständnis von der Wahrheit war, ja? Und das kann man, darf man dann schon liebevoll darlegen. Das bedeutet, ja, wie gesagt, jedoch nicht, dass eigene Überzeugungen eben nicht mit entschiedener Standhaftigkeit und kompromisslos vertreten werden sollen, sondern vielmehr, dass diese eben im Geiste höchster Liebe, höchster Empathie, in Worten sanft und zart wie Milch eben zur Erbauung der Seele des Hörers geteilt werden, ja? Und die absolute Überzeugung von der eigenen Auffassung der Wahrheit und Die friedliche Koexistenz eben mit Menschen anderer Glaubensrichtungen sind in der Sache Baha'u'llahs damit in Einklang gebracht. Also wir brauchen da gar keinen interreligiösen Dialog künstlich zu erzeugen, nur so um zu tun, als ob wir auch mit anderen Leuten umgehen können, sondern das ist eigentlich in unserem tagtäglichen Umgang ist das interreligiöser Dialog, ja, im wahrsten Sinne. Das heißt, man weiß, es gibt Leute, die haben eine andere Auffassung, deren Auffassung nimmt man als solche, als ein temporäres Verständnis ihrer Wahrheit nimmt man das an und trotzdem ist man eben auch bemüht, und das ist eben die Pflicht der Lehrarbeit, andere Menschen so zu empowern und zu befähigen, dass sie trotzdem eben ihr Verständnis von Wahrheit ergänzen können. Und Baha'i sehen also Andersgläubige nicht als Gegner oder Konkurrenten um die Wahrheit an. So ist manchmal sehr, sehr, sehr unschicklich auf Social Media zwischen christlichen Missionaren und Apologeten des Islam und so geteilt wird und so. So ist das halt nicht. Es ist keine Konkurrenz um Wahrheit, sondern es geht darum, als Weggefährten auf dem Weg zu einem gemeinsamen Ziel, nämlich der geistigen Neugeburt der Menschheit zu arbeiten, ja? Das kann man sich auch gut merken, vielleicht diesen Satz einfach mal, sondern Baha'i sehen Andersgläubige nicht als Gegner oder Konkurrenten der Wahrheit an, die um die Wahrheit buhlen, sondern als Weggefährten auf dem Weg zu einem gemeinsamen Ziel, nämlich der geistigen Neugeburt der Menschheit. Ja? Und zur Art und Weise der Darlegung der Wahrheit mahnt Baha'u'llah in diesem Zusammenhang seine Gläubigen auch in höchster Achtung, Freundlichkeit, Höflichkeit und Geduld zum Hörer zu sprechen. Wie folgt, das ist ein sehr berühmtes Zitat, O Volk Baha's, verkehre mit allen Menschen im Geiste der Freundlichkeit und der Kameradschaftlichkeit. Wenn du eine Wahrheit besitzt, wenn du eine Wahrheit erkannt hast, Entschuldigung, und ein Juwel besitzest, das andere nicht besitzen, dann teile es mit ihnen in Worten größter Freundlichkeit und höchstem Wohlwollen. Wird die Wahrheit angenommen und erfüllt sie ihren Zweck, so ist dein Ziel erreicht. Weist jemand sie zurück, so überlasse ihn sich selbst und flehe zu Gott, dass er ihn führe. Hüte dich, ihn unfreundlich zu behandeln. Eine freundliche Zunge ist ein, da kommt dieses Zitat, ist ein Magnet für die Menschenherzen. Ihr kennt das Zitat. Sie ist das Brot des Geistes, sie verleiht den Worten Bedeutung und ist die Quelle des Lichtes, der Wahrheit und des Verstehens. Also ein Lehrender in der Sache Baha'u'llahs darf sich niemals über sein Gegenüber erhaben fühlen oder im Besitz größerer Fassungskraft wähnen, denn dies sei eben Gott nicht wohlgefällig über Baha'u'llah betont. Und die Wahrheit darf auch niemals zu einem Instrument gemacht werden, dass man dem anderen auf den Kopf haut oder dergleichen. Also die Wahrheit soll etwas erbauen, soll etwas sein, das uns zu unserem Ziel als Menschen führt, zu unserem existenziellen Ziel. Und es geht nicht darum, eine Diskussion mit der Wahrheit zu gewinnen. Das wäre unschicklich. Wir würden die Wahrheit zweckentfremden, wenn wir sie als Waffe nutzen wollen. Ja, also es geht nicht darum, andere zu erniedrigen oder zu besiegen. Rhetorisch so, dass es auch hier und da irgendwie dem Gespräch entsprechend auch irgendwie Sensivität schafft, indem es vielleicht auch irgendwie also humorvoll dargebracht wird oder wie auch immer. Aber es geht im Endeffekt darum, halt gemeinsam zu einem Verständnis von Wahrheit zu kommen und die Wahrheit eben so darzulegen, dass sie für andere tragbar ist. In größter Demut und Bescheidenheit, sanft, voller Liebe und Mitleid müsse also der Diener sich erheben, um die Wahrheit seiner Heiligkeit zu verkünden. Und den Gläubigen wird dies eben durch das perfekte Beispiel Abdu'l-Bahá immer wieder veranschaulicht, wie Shori Effendi selber hervorhebt. Bahir Hanum hat auch das gesagt, das größte heilige Blatt, dass wir eben durch die Vorträge, die Abdu'l-Bahá in Amerika gehalten hat, ein perfekt, und das gab es in früheren Religionen ja nicht, das müssen wir uns ja bewusst machen. Es gibt ja keine Aufzeichnung von Vorträgen von Paulus oder Petrus, die ja im Auftrag von Jesus gesandt worden wären, um andere Menschen, die nicht schon bereits Christen waren, von dem Christentum zu überzeugen. Ja? Das heißt also, das ist wirklich etwas Exemplarisches, dass Abdu'l-Bahá im Auftrag Baha'u'llahs in den Westen geht, um zu einer Audienz, die gar nicht mit der Baha'i-Sache in Berührung war, die Lehren Baha'u'llahs konzeptuell darzulegen. Und Bahir Hanum nennt sogar explizit das rhetorische Beispiel von ihm, wie er seine Vorträge strukturiert hat, wie er sie aufbaut. Je nachdem, zu wem er spricht, all das seien eben Werkzeuge, um die eigene Darlegung der Wahrheit zu schulen. Ja, das ist ein Privileg, was wir haben. Und jetzt habe ich mittlerweile auch das so lange überbrückt, um dieses Gespräch zwischen Abdu'l-Bahá und Howard Coby Ives auch rauszusuchen, und zwar aus dem Buch Portals to Freedom. Das wurde nämlich auch übersetzt mittlerweile, und da gibt es nämlich eine sehr interessante Darstellung. Da sagt folgender ehemaliger christlicher Geistlicher, der dann Baha'i wird, der sagt folgendes, ja. Übrigens, für alle, die den Film gesehen haben, kennt von über Abdu'l-Bahá, ja, der rauskam, da ist die Rolle von ihm, er ist derjenige, der porträtiert wird von diesem doch sehr berühmten Schauspieler in Amerika, Penn Badgley, der ja schon viele Serien gespielt hat und so. Der hat die Rolle von ihm gespielt in dieser Szene, ja. Ja, also auf jeden Fall, da wird dann beschrieben, und wenn dann unter dem Einfluss seines ermutigen Mitgefühls der Gesprächspartner sich seiner eigenen Worte entledigt hatte, folgte ein Augenblick des Schweigens. Niemals wurde er sofort mit allumfassenden Erklärungen und Ratschlägen ausgeholt. Abdu'l-Bahá schloss manchmal für einen Augenblick die Augen, als ob er selbst Hilfe von oben suchte. Natürlich wissen wir, dass Abdu'l-Bahá das ja nicht braucht, sondern das ist die Haltung der Demut gegenüber der Wahrheit, die etwas so Kostbares, so Schönes, so Heiliges ist, dass es eine gewisse Haltung bedarf, ehe man über sie spricht. Ja? Manchmal saß er da und erforschte die Seele des Fragenden mit einem liebevollen, verständigen Lächeln, das jedes Herz schmelzen ließ. Natürlich ließ er sich nie auf Wortstreit ein oder bestand auf seiner Ansicht. Er ließ jedem seine Freiheit. Niemals maß er sich Autorität an. Er war im Gegenteil immer das Musterbeispiel der Demut. Er lehrte, als ob er einem König ein Geschenk überreichte. Er sagte mir auch nie, was ich glauben sollte. Er stellte die Wahrheit und die Liebe als so schön und königlich dar, dass das Herz sie notgedrungen verehren musste. Ja? Das heißt, so wie er erklärte, was logischerweise richtig ist, war man einfach von selbst angezogen dafür. Er zeigte mir durch seine Stimme, sein Verhalten, seine Haltung, sein Lächeln, wie ich sein sollte. Eine ungewöhnliche, ehrfurcht einflößende Mischung aus Demut und Majestät, von Entspannung und Macht, was selbst in seinen geringsten Worten und Gesten, was in mir eine Sehnsucht erweckte, ihren Ursprung zu verstehen. Welches Thema behandelt wurde, er war damit stets voll vertraut. Auch das ist ein Beispiel für uns, ja. Aber immer mit einer zugrunde liegenden Bescheidenheit und liebevollen Rücksichtnahme auf die Meinung anderer. Herrlich, gell? Äußerst spannend ist dann in diesem Zusammenhang von Kitabach das auch, das wie Baha'u'llah als Ursache für das Verbot des Streites hervorhebt, dass alle Dinge ihren Anfang in Gott haben und zu ihm zurückkehren. Das ist sehr, sehr wichtig auch noch. Da er sowohl als Dinge aller Dinge Ursprung als auch Ende ist, also weil Baha'u'llah selber so dieses christliche Alpha und Omega ist, ist es auch so, dass eben er betont, der Streit auch mit Andersgläubigen verboten ist, weil sie alle eignen sich zu sich zumindest beanspruchen, auf ihn zu beziehen, auch wenn sie ihn nicht kennen. Ja? Und im Buch des Bundes lässt sich auch dementsprechend folgender sehr majestätischer Vers finden, der wie Baha'u'llah sagt, Wasser gleicht, welches das Feuer des Hasses und der Feindschaft zu löschen vermag. Da sagt er, sprich, Udina, das ist ein sehr berühmter Vers und sehr wichtiger, sprich, Udina, lass es nicht zu, dass das Mittel der Ordnung zur Quelle der Unordnung gemacht wird. Das Werkzeug der Einheit zum Anlass der Zwietracht. Wir hegen die Hoffnung, dass das Volk Bahá'ís sich von den folgenden seligen Worten führen lässt. Sprich, alle Dinge sind von Gott. Dieser erhabene Vers ist wie Wasser, das Feuer des Hasses und der Feindseligkeit zu löschen, welches in der Menschen Herzen und Brust schwelt. Durch diesen einen Vers werden streitende Völker und Geschlechter zum Lichte wahrer Einheit gelangen. Wahrlich, er spricht die Wahrheit und führt den Weg. Er ist der Allmächtige, der Erhabene, der Gnädige. Das ist ein interessanter Vers, sich zu merken, ja. Sprich, alle Dinge sind von Gott. Und Baha'u'llah betont, also mit dieser Perspektive auf die Dinge, würde sich auch vieles, was sich an Groll in uns anstaut, natürlich, weil wir einfach auch das Erbe der Natur in uns tragen und es einfach Mechanismen sind, die so durch die Natur an uns vererbt sind, diese Aspekte würden sich auflösen, wenn wir eben uns an diesem folgenden Vers, den er da offenbarte, orientieren würden. Sprich, alle Dinge sind von Gott. Ja, da alle Geschöpfe von Gott erschaffen sind und Zeichen in sich tragen, die von Gott sind, muss der Einzelne seine Mitmenschen allein um der Liebe zu seinem Herrn, dem Meistgeliebten, lieben und ihn alle Zeit eben, mit ihm eben alle Zeit nachsichtig sein, gütig sein. Ein Interesse daran haben, dass der andere eben auch den Zweck seiner Bestimmung erfüllt, so wie er ein Interesse an sich selbst hat, den Sinn seines Lebens zu erfüllen. Also von dieser Haltung muss er Lehrarbeit, Information über den Glauben beseelt sein. Wir können ja nicht wirklich Lehrarbeit machen und dann brauchen wir auch nicht mal Reflexionstreffen darüber zu reden, wenn nicht die Motivation von jedem Einzelnen von uns ist, dass wir die Ursache sind, dass jeder die beste Version seiner selbst wird. Wenn das nicht das Interesse ist, viele würden gar nicht das als Hauptpriorität in ihrem Leben sehen, Lehrarbeit zu machen. Warum dann? Ja, dann glauben halt die anderen Leute nicht. Hauptsache, wir haben erkannt. Das wäre also egoistisch. Darüber hinaus, wenn wir eben diese Haltung ja nicht innehaben, dann werden wir auch nicht mit Güte mit jemandem über die Sache sprechen, sondern dann wird es halt tatsächlich dieser missionarische Charakter im Sinne von, ist ja ein christliches Wort, gibt es ja im Bahai Glauben ja gar nicht, aber missionarisch im Sinne von, Hauptsache einfach, die Leute haben davon gehört. Und was jetzt aus ihnen wird, das ist ihnen selbst überlassen. Ja, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja um den Prozess des Begleitens. Gemeinsam den Pfad der Wahrheit betreten, gemeinsam auch für das, was die Wahrheit will, in dieser Welt zu arbeiten durch den gemeinsamen Dienst. Aber im Endeffekt geht es halt darum, die Leute zu befähigen. Ja, es geht um die Befähigung und es ist ein Prozess. Das ist nicht nur ein einzelnes Gespräch. Das wisst ihr natürlich alle besser als ich. Das ist jetzt auch sehr viel Wiederholung. Aber an dieser Stelle müssen wir das natürlich hervorheben. Ja, es ist diese reinste Form der Liebe, die das Wesen Abdu'l-Bahá's auszeichnete. und ihn jeden Menschen bedingungslos lieben ließ, auch wenn dieser ihm mit der jeweiligen Meinung feindlich gesinnt war. Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass alle Menschen eine Menschenfamilie sind und es für mich auch wichtig ist, dass meine Familienmitglieder zumindest ja, befähigt werden, sich auch mit Perspektiven der Wahrheit auseinanderzusetzen, dann muss dieses Interesse von mir auch allen anderen Mitmenschen in der Gesellschaft gelten. Ich kann nicht einen Schatz gefunden haben, den ich nicht mit anderen teilen möchte. Ich kann nicht ein Heilmittel haben, das ich anderen vorenthalte. Das wäre egoistisch und würde auch dem Geist der Sache behau lassen, nicht entsprechen. Genauso wie dem Geist einer Sache nicht entspricht, einfach nur in Diskussionen zu treten, um einfach nur zu beweisen, dass man mehr wusste. Das auch nicht, ja. Sondern es ist das Maß, dass wir eben ein Interesse haben, so wie wir um die Wahrheit lernen möchten, andere zu befähigen, sich in diese Wahrheit, in die wir uns verliebt haben, auch verlieben zu können, ja. So viel zu dem Absatz. Ein grundsätzliches Thema könnte man natürlich noch weiter fassen. Man hat es aber auch schon immer mal wieder gehört und sollte an dieser Stelle nur eine Anregung sein, sich fortlaufend nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Dann können wir aber, wenn ich schon möchte, zu Absatz 145 kommen. Ja, bitte, Renate.
Aus welchem Grund heraus oder glaubt die Bahá'í-Religion denn wirklich, dass die Menschen in der Lage sind, genau diesen weiteren Schritt zu machen? Was ist der Grund dafür, dass wir jetzt bereit sein könnten, alle diese Dinge zu denken, die du eben gerade genannt hast? Wodurch sind wir jetzt befähigt, diesen Schritt zu machen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im Endeffekt können wir ja jetzt versuchen, das zu beschreiben, wie das halt in den Bahai-Schriften dargelegt wird. Der allererste und wichtigste Grund ist, weil der Architekt des Universums, der uns ja mit einem bestimmten Fassungsvermögen erschaffen hat, sieht, dass wir jetzt imstande sind, dieses Fassungsvermögen abzurufen. Deswegen nennt Baha'u'llah dieses Zeitalter ja auch das Zeitalter der Reife der Menschheit. Also er betont, also das würde, ein Kind würde auch nicht wissen unbedingt jetzt, wie viel ist er in der Lage, von dem, was in ihm liegt, auch jetzt schon auszuschöpfen. Aber dann zeigt halt natürlich, dass die Art und Weise, wie er von anderen in der Sozialisierung behandelt wird, zeigt ja letzten Endes, zu welchem Maß er anscheinend imstande ist, ja, über sich hinauszuwachsen. Und so ist es im Endeffekt, also zum Beispiel mit der Erziehung der Eltern, also oder auch mit den Lehrern in der Schule. Also vielleicht würde das Kind gar nicht davon ausgehen, boah, dieses Schuljahr mit diesem Stoff, was jetzt hier ansteht, das schaffe ich easy. Das ist ja, weil der Lehrer das einfach voraussetzt. Der Lehrer sagt ja sozusagen, du hast diesen Stand jetzt der Dinge erreicht und kannst dir das aufnehmen, bist dafür sensitiv genug. Die Art und Weise, wie Eltern die Kinder erziehen, ändert sich ja mit der Zeit, weil die Eltern nun mehr wahrnehmen, die selber durch den Prozess gegangen sind, dass das Kind sich nun mehr in einer anderen Phase der Wahrnehmung befindet. Vielleicht ist das für das Kind selbst in den Wirren des Älterwerdens noch nicht so ganz durchdrungen und auch noch nicht so ganz transparent. Der Erzieher der Menschheit, der Schöpfer der Menschen, sagte, dass wir uns nunmehr nach verschiedenen Stufen der Evolution des Geistes an der Schwelle zur Reife befinden. Und dementsprechend hat also Baha'u'llah Worte so offenbart, wie er glaubt, dass wir imstande sind, als Menschen sie anzunehmen und nicht nur Leute, die Vertiefungen machen, sondern alle Leute sind kollektiv von ihm aufgerufen, dass sie zu diesem Maß aufsteigen, indem sie seine Worte direkt und ohne Zweigstelle lesen, verstehen und umsetzen. Also es ist gar nicht eine Sache, wir beschreiben jetzt gleich Punktepaar, aber vorweggenommen, Renate, ist das Allerwichtigste, dass Baha'u'llah uns einfach diese Ehre zuspricht. Zum Beispiel das ganze Prinzip vom Ruhikurs. Früher war das immer so, dass die Verse Gottes von bestimmten Elitären gelesen wurden, erklärt wurden. Es ging ja sogar so weit, dass auch in der Kirche oder in der Synagoge nur bestimmte Leute mit einem bestimmten Gewand, die eine bestimmte Ausbildung genossen haben, in der Lage waren, auch vereidigt worden sind unter bestimmten Dingen und so, die Schriftrolle auch zu öffnen. Und das war als Rituell, wurde das alles gemacht. Und der Rest musste dann einfach nur die Segnungen empfangen. Konnte da auch gar nicht beitragen zu der ganzen Geschichte. Nun im Ruhekurs werden die Verse Gottes von allen Leuten gelesen, unabhängig, ob sie Bahai oder nicht Bahai sind, und alle teilen ihre Verständnis zu den Versen eben mit. Und alle erarbeiten ein gemeinsames Verständnis anhand der Fragen und dann kommen sie zu ihrem jeweiligen Verständnis von der objektiven Wahrheit. Und das ist das ganze Konzept vom Ruhikurs. Ganze Konzept vom Institutsprozess ist also die Befähigung. Und warum? Weil wir sollen nunmehr imstande sein anscheinend, das ist jetzt normativ, sollen jetzt imstande sein, dahin zu kommen zu dieser Reife. Und deskriptiv ist jetzt, dass sozusagen jetzt uns Dinge auch da, also beschrieben werden, wie wir dahin kommen. Also weil wir alle noch nicht richtigerweise, wie du sagst, kollektiv wahrscheinlich noch nicht imstande sind, weltweit jetzt uns schon mit den Dingen auseinanderzusetzen, die Baha'u'llah jetzt schon vorwegnimmt oder als Maßstab setzt, ist es ja auch, gibt es ja auch einen Weg, um dahin zu kommen. Und dieser Weg ist ein Weg der stetigen Selbstbefähigung. Und dafür gibt es den Institutsprozess und andere Dinge und so weiter. Was aber hier wichtig ist, ist nochmal sich zu vergegenwärtigen, dass das Potenzial in diesem Zeitalter Menschen gegeben ist. Um das zu aktualisieren, beziehungsweise so wachzurufen, was inhärent jetzt also anscheinend in uns liegt, dafür gibt es jetzt bestimmte Mechanismen, die Teil dieser Offenbarung sind. Ich habe es im Praktischen genannt, diesen Institutsprozess. Aber es gibt andere Aspekte in der Bahá'í-Religion, zum Beispiel den Aspekt der Meditation, der genannt wird. Der Aspekt zum Beispiel des Schriftenlesens, morgens und abends in Schriften lesen, und dann sagt er auch, wie man auch über die Schriften nachdenken soll, nachsinnen soll. Das wird übrigens im Ruhikurs auch dargelegt. Manchmal sehen wir das als sehr simplifiziert, aber da steckt wirklich eine meisterhafte Methode dahinter, dass zum Beispiel so Versen Fragen kommen. Dann sagen wir immer, die Fragen sind so einfach. Eigentlich geht es gar nicht darum, ob die Fragen einfach oder schwer sind. Es geht um die Methodik. Die Methodik ist, dass du sozusagen den Mehrwert von einem Ausspruch, der wahr ist, als Maßstab, dass du den versuchst, in dein persönliches Leben zu interpretieren, in dein persönliches Leben zu übersetzen. Weil was wäre denn die Wahrheit Gottes, wenn sie nicht dein Leben durchdringt? Wenn du nicht den Übergang schaffst, etwas als Maßstab nun anzuwenden für dein persönliches Leben. Und diese Kultur hatte Islam und Christentum nie gefördert. Diese Kultur hat Christentum nicht gefördert, und Beweis dafür ist, dass überhaupt ein elitärer Kreis zusammenkommt, um den Papst zu wählen oder dergleichen. Ja? Das heißt, diese Kultur der Ermächtigung gibt es nur in der Bahá'í-Religion. Und das ist zum Beispiel auch ein Zeichen für eine Reife der Menschheit, dass es eben gar keine Geistlichkeit gibt. Das ist eine andere Schlussfolgerung von dem Beschreiben, warum wir nun jetzt imstande sind, das alle kollektiv zu machen. Allein, dass Baha'u'llah die Geistlichkeit abgeschafft hat. Dass er die selbstständige Suche nach Wahrheit betont. Und dann gibt es natürlich zig Schriften, was selbstständige Suche nach Wahrheit ist. Und dann setzt Baha'u'llah das Prinzip der Beratung ein, Renate. Dass wir uns auseinandersetzen und irgendwie bei unserer Meinungsbildung immer versuchen, irgendwie auf Tatsachen zu beziehen und die in der Summe so zu ergänzen, dass irgendwie ein ganzes Bild rauskommt, ja. Dann haben wir natürlich auch nichts dazu eben, Prinzipien, wie die Baha'u'llah hervorhebt, die auch zur Wahrheit empfänglich machen, zur Erkennung von Wahrheit. Und das ist zum Beispiel der Dienst, das praktische Handeln. Er sagt ja zum Beispiel, verherrliche meine Sache, damit ich dir die Geheimnisse meiner Größe offenbare und auf die strahle mit ewigem Lichte. Das heißt, an vielen Stellen betont er, dass sowieso das geistige Fassungsvermögen eines einzelnen Menschen nur ein bestimmtes Maß erreichen kann. Es wird nur geweitet und vertieft, wenn der Mensch auch ein Interesse daran hat, seine Kenntnisse, die er gewinnt, auch anderen also in den Dienst der anderen zu stellen. Wenn also das, was wir tun, von einer Haltung getragen ist, dass es nicht Selbstzweck ist, sondern dass ich versuche zu wachsen an meinem Verständnis, weil ich mir davon verspreche, von Nutzen zu sein für andere. Und Baha'u'llah sagt, dass diese Haltung des Kollektivismus in deinem individuellen Bewusstsein auch Kapazitäten schafft. Das heißt, es gibt hier mehrere Techniken. Du hast recht, das ist nicht einfach durch Zauberhand und naiv zu vollziehen. Das passiert nicht, wenn man einfach nur eine Erklärungskarte unterschrieben hat. Aber das ist ein Prozess. Und für diesen Prozess hat er bestimmte Techniken und Methoden genannt. Und diese Methoden und Techniken bauen alle auf einem Grundfundament, dass er sagt, dass wir darauf vertrauen sollen, dass wir nunmehr diese Fertigkeit und Fähigkeit der Erkenntnis auf diesem Level innehaben, auch wenn wir das jetzt unmittelbar vielleicht noch nicht in uns sehen. Ja? Aber der Bab sagte schon, Renate, das sind schwerwiegende Aussagen vom Bab. Er sagte, das Kind in der Sendung von ihm, den Gott offenbaren wird, hat das Potenzial, die gelehrtesten Männer der Sendung des Bayan zu übertreffen. Das heißt, alle Menschen, die wie noch so gelehrt sie waren über die Sendung des Bab, der Bab sagt, dass in der Sendung Baha'u'llah ein einfaches Kind seiner Sendung die gelehrtesten Männer übertreffen kann. Und dann gibt es eine Aussage vom Bab, die hat auch Abdu'l-Bahá noch einmal betont in einem anderen Zitat, so zitiert und paraphrasiert. Da hieß es, jetzt ist es sehr sinnbildlich natürlich, er sagt, die Ausgießung der Befähigung in der Sendung Baha'u'llah, also von ihm, den Gott offenbaren wird, ist so unermesslich groß, dass sogar, wenn die Geistlichen des Islam den Koran nicht verstanden haben, eine Ameise, die sich den Segnungen Baha'u'llahs aussetzt, mit Erkenntnis aller Geheimnisse des Koran ausgestattet werden könnte. Wie viel mehr der Verstand, also der menschliche Verstand, der sich für der Sache Baha'u'llahs öffnet. Also es geht hier um die Befähigung. Er sagt, das Maß dessen, wie viel man Anteil nehmen kann an dem Konzept von Wahrheit und an der Auseinandersetzung mit Wahrheit, sei so groß, dass es nur von dem Bemühen des Menschen abhängt, sich dafür zu öffnen. Es ist im Endeffekt so. Baha'u'llah hat das Beispiel selber gebracht in einem Tablett, das nannte er das Tablett des Flusses, ja. Und da heißt es, im Bagdad offenbart, da sagt er, dass die Bestätigungen Gottes wie Regen sind und dass eben das Flussbett das Wollen und das Bemühen des einzelnen Menschen ist. So wie wir dieses Flussbett ebnen sollten, wird das eben gefüllt. Und dementsprechend für manche eben größer, für manche weniger, für manche eben so wie ein richtiger Strom oder weniger. Das hängt schon davon ab, dass der Einzelne in diesem Leben sich also bestrebt ist, auch so zu bemühen, eine bessere Version seiner selbst zu werden und sich mit den Schriften auch auseinandersetzt, ja, in reinen Absichten. Und wenn das halt einer weniger tut, dann kann halt weniger andere inspirieren, aber er kann auch. Also jeder, der die Sache Baha'u'llahs gehört hat und die fundamentalsten Konzepte, das ABC der Sache kennt, ist doch automatisch schon ein Bote von diesem neuen Tag. Also wenn wir allein schon in einem Rahmen sagen, alle Religionen im Grunde sind eins und der einzige Unterschied ist die Zeit und dieser eine ewige Wald erscheint in jeder neuen Zeit neu. Das ist eine Sache, weil Elke auch gesagt hat, diese ganzen Buchstabengelehrten des Christentums. Elke, sogar das haben die nicht verstanden. Das ist das Einfachste, was ein Bahai lernt in der Kinderklasse, dass die Offenbarung Gottes fortschreiten ist und jeder offenbare Ausdruck derselben Wahrheit, das weiß jemand, sage ich mit Brief und Siegel, der Mainstream-Christentum studiert hat, nicht. Das ist sozusagen diese simple Wahrheit, ist so revolutionär für einen Menschen, der 40 Jahre Bibel studiert hat, ja? Das heißt sozusagen, das meinte der Bar. Das ist das einfache Kind in der Sendung Baha'u'llah. Die gelehrtesten Männer des Islam und der Barbie-Sendung übertrifft, sind solch schon ähnliche Kenntnisse, ja? Das sind solch schon ähnliche Sachen, die wir in der Kinderklasse schon hören und die so einen Impact auf die Welt hätten, wenn sie wirklich kollektiv, also wenn wir nicht nur sagen, ja, es klingt sympathisch als Idee. Nein, wenn das wirklich unsere Überzeugung wäre, wenn die Überzeugung wirklich das wäre, würde es keine ideologischen Konflikte geben, keine Religionskriege geben und viele andere Dinge. Prinzip, Erde ist nur ein Land, alle Menschen sind seine Bürger, ist nicht mal eine Sache, die natürlicherweise von den Menschen heute geglaubt wird. Wundert sich ja, wie viele Menschen so dem rechten Flügel angehören und trotzdem Doktortitel haben oder sowas, ja. Das heißt sozusagen, normales Wissen scheint da nicht auszureichen. Das heißt, das sind so simple Wahrheiten, zu denen uns Baha'u'llah befähigt. Und wenn Renates Frage jetzt war, weil jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber wenn Renates Frage war, im Sinne von, ja, die Dinge, die wir vielleicht hören, es sind anspruchsvoll oder dergleichen. Es müssen nicht unbedingt die tiefsten Sachen aus den Bahai-Schriften sein, schon die simplen Dinge, die jeder, wenn er zwei, dreimal zur Bahai-Veranstaltung kommt, geneigt ist, wenn er sich geneigt ist, sich diese auch zu merken, die schon revolutionär sein könnten für den sozialen Diskurs, die kriegt man sehr leicht zur Hand. Und das ist einfach, weil Baha'u'llahs Offenbarung eben dieses üppige Buffet ist, von dem ich gesprochen habe, bei dem jeder, egal von welcher Perspektive er kommt, wenn er ein bisschen davon eben zu sich nimmt, eben dann, übrigens, das mit dem Buffet sage ich nicht einfach so, weil es ist eine Prophezeiung aus dem Koran, dass sozusagen am jüngsten sagt, dass die himmlische Tafel erscheint oder dergleichen, ja, von der alle speisen werden, die sich Gott zugewandt haben und so. Das heißt, wenn man davon dann speist, dann ist man halt in der Lage, bestimmte Wahrheiten zu akzentuieren, so einfach man als Mensch auch gestrickt sein sollte, die für Leute, die sehr komplex auch denken, trotzdem eine Erleuchtung sind. Das muss man einfach so hervorheben. Ja, das ist Preis sei Baha'u'llah, der meisterhafte Genius seiner Sendung. Das können wir anders nicht sagen. Da gibt es nicht auch komplizierte Erklärungen dafür. Es ist einfach die meisterhafte Befähigung, die in seiner Sache steckt und von der der Bab schon sagte, Obacht, die Sendung, die nach mir kommt, die wird so mächtig befähigen, dass ein Tropfen dann eben zu einem Ozean werden kann, ein Atom zu einer Sonne gewandelt wird, ein Fisch zu einem Wal wird. Er sagt also, das sind alles so Gleichnisse. Das ist eben die Offenbarung von ihm. Und natürlich, wenn dann ein sehr erleuchteter Mann, wenn ein sehr gelehrter Mann jetzt durch uns die Gnade empfängt, dann auch Bahai zu werden, dann soll es ja nicht heißen, dass er uns noch übertreffen wird. Natürlich, wenn jemand schon ein großes Grundfundament hatte und dann dieses Talent von sich mit der Bahai-Sache verbindet, ja, dann ist es natürlich so, dass es Licht über Licht ist. Dann freuen wir uns. Dann wird er uns sogar übertreffen und dann kann er noch eine größere Inspiration für die Menschheit sein. Aber um dahin zu kommen, ist der einfache Bahai, egal wie viel er zur Schule gegangen ist oder nicht, egal wie viel er gelesen hat oder nicht, der einzelne, noch so einfache Bahai, kann dieser Moment sein, dass für jemanden wie ein Urknall etwas komplett Neues entsteht und der kann dann mit seinen Talenten dann Großes bewirken. Aber die Initiierung kommt von dem noch so einfachen Bahai, der dreimal andere gekommen ist und verstanden hat, fortschreitende Gottesoffenbarung und so weiter und so fort, Einheit der Menschen und diese Dinge, ja. Das ist dann halt so. Diese simplen Dinge, die klingen simpel für uns und klingen selbstverständlich, wenn wir sie mal gehört haben. Dann sage ich, oh toll, ja stimmt, das habe ich schon immer geglaubt. Aber die breite Menschheit hat das nicht verstanden. Das ist eine Tatsache, kein Werturteil. Es ist eine Tatsache, dass diese Dinge nicht weitestgehend verstanden sind. Sonst wäre die Welt ja nicht, wie sie ist. Und deswegen eben sind diese so, noch so simplen Dinge so schwerwiegend für die Evolution der Geisteskultur der Menschheit. Kann man nicht genug hervorheben. Preis sei bei Haula wirklich.
Also ich war heute auf dieser Demonstration am Brandenburger Tor, hatte ich lange gehadert, aber war doch da. Da ging es um Verbieten der AfD. Und was bei mir immer so, für mich immer so ein Stolperstein ist, dass ich so ungern eben gegen etwas deklamiere, weil ich denke, darin ist schon wieder beinhaltet auch die Ausgrenzung. Wenn ich sage, ich bin gut und ihr seid Faschisten, dann ist das eben auch ein nicht einheitlicher Gedanke. Und es wurden Reden gehalten und nichts im Grunde genommen war in diesem Sinne, wie du ihn nennst, dieses etwas öffnen, was wirklich nach der Vision einer Einheit aussehen könnte. Und das ist so schwer, habe ich das Gefühl. Die Meinung sagen, können ja heute sowieso alle in den Social Media, jeder kann selbst wirksam agieren, aber diesen Impuls der Einheit, für die wir jetzt ja nach Bahá'u'lláh eigentlich reif sind, diesen Impuls in die Welt zu senden, das ist wirklich mit sehr viel Hürden ausgestattet. Und ich frage mich, hat er diese Hürden, also er hat sicherlich nicht das Internet vorausgesehen, aber hat er diese Hürden sozusagen auch benannt, die uns auf diesem Weg zur Reife da noch vor die Füße fallen?
Ja, erstmal sehr interessante Gedanken von dir. Vielen, vielen Dank. Ich wollte sagen, also Bahá'u'lláh hat ja viele Hürden genannt. Ja, also er sieht das Potenzial der Menschheit zur Reife, aber er wusste natürlich auch, hat ja auch dann auch das ganz klar auch benannt, dass es auch Dinge gibt, die den Menschen von der Entfaltung seines Potenzials auch abhalten. Und er beschreibt es immer wieder als Schleier beispielsweise, so ein Wort, das wir in den Schriften immer wieder finden. Eitler Wahn, leerer Trug, und dann erklärt dann vielen schnell, was er meint. Und dann sind auch andere Dinge. Dann ist halt das Vertrauen halt, wie gesagt, auf die Meinung anderer, die wir halt eben so als Stellvertreter der Wahrheit für uns nehmen oder so. Das sind diese Dinge. Dann ist es Tradition, dann ist es nicht die Bereitschaft eben anderen Menschen, also sich sozusagen in der Liebe für die Menschen so zu öffnen, dass man jemand anderen sozusagen Besseres und größeren Fortschritt wünscht als sich selbst oder dergleichen. Also es ist diese fehlende Empathie, diese fehlende Liebe zur Menschheit. Das sind verschiedene Punkte, die er nennt. Und dann, warum diese fehlende Menschheit? Natürlich dann Partikularinteressen von Nationen, falsche Vorstellungen von Ehre und Stolz und diese Dinge. Und so viele, viele Punkte nennt er natürlich, die so Mitbringsel aus der Vergangenheit sind und die dann langsam, langsam aus dem System der Gesellschaft deinstalliert werden müssen und aus dem Körper des Menschen rausgewaschen, ja. Und das ist ein Prozess. Offensichtlich müssen wir uns jetzt hier bewusst machen, alles, was wir hier hören, ist ein Prozess. Wir sind selber noch Teil der alten Weltordnung. Wir können es auch nicht einfach nur so uns sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass diese Mechanismen der Vergangenheit ja irgendwie gar nicht auf uns greifen würden. Irgendwie schon, vielleicht subtiler. Natürlich offensichtlich jetzt nicht mehr so greifbar, wie wir sie halt in der Gesellschaft als Missstände wahrnehmen. Aber wir sind nicht so ganz gefeit davon. Und das erfordert natürlich auch Demut unserer Seite, dass wir aus unserer Seite, dass wir auch verstehen, dass es ein Prozess ist, durch den ja halt die Menschheit als Ganze geht und wir sind Teil dieser Menschheit, ja. Und im Endeffekt geht es halt, worum es geht, im Endeffekt Granat ist Bewusstseinsschaffung. Und Bewusstseinsschaffung ist im Endeffekt, fängt ja schon in der Gemeinde an, wie groß wir die Sache Bahá'u'lláhs erkennen, wie viel Priorität das in unserem Leben hat. Und das mit diesem Schritt geht dann einher, wie viel wir bereit sind auch zu geben, um das Bewusstsein, dieses Bewusstsein in die Gesellschaft zu tragen. Natürlich hat das alles auch mit Opfer zu tun. Natürlich muss man sagen, ja, ich gebe Zeit auf, ich gebe vielleicht materielle Vorteile auf, andere Dinge, Karrierevorteile, weil mir das wichtiger ist, dass eben die Sache Bahá'u'lláhs, also das Bewusstsein, das aus seiner Sache kommt, in die Gesellschaft getragen wird, weil ich mir dessen bewusst bin, dass die Menschen von selbst nicht darauf kommen. Und da bringt es auch nicht zu sagen, ja, die sind noch nicht da. Das ist jetzt alles so ein langer Prozess. Und dann mache ich mal lieber nichts oder so. Sondern dann muss man Entscheidungen für sich treffen und die muss dann dahin gehen. Das ist ja die Betitelung, Märtyrer, Pionier, das sind alles Worte, technische Worte aus der theologischen Sprache, aber die meinen eigentlich einen Menschen basically, der das zu seiner Priorität macht, mit seinem vollen Bewusstsein. Ja, ich gebe bestimmte Dinge auf, um eben Bewusstsein schaffen, in die Gesellschaft zu wirken. Und die, die das tun, von denen spricht Bahá'u'lláh in absoluten Superlativen. Und er weiß, nicht jeder Mensch, auch nicht jeder Bahá'í, wird leider bereit sein, das zu tun. Ja? Und dementsprechend beschreibt er halt bestimmte Maßstäbe halt, die es in der Gesellschaft gibt. Einige, die eben von der Wahrheit einfach ausgeschlossen sind, einige, die ausgeschlossen sind und bekämpfen, manche Leute, die halt eben hoffnungslos sind, andere, die lethargisch sind, andere, die Baha'i sind, aber nicht viel tun und es für sich haben. Und dann manche, die Baha'i sind, noch tatsächlich ihr ganzes Leben also die Baha'i-Sache zu ihrem ganzen Leben werden lassen und dementsprechend noch bestrebt sind, andere daran Anteil haben zu lassen. Oder sie eben, um es jetzt in der Terminologie von so diesem Fantasy-Fiction-Film zu sagen, bei der Matrix, die halt ihr Leben darauf setzen, andere aus dieser Matrix zu befreien. Und das erfordert natürlich Anstrengung und so weiter. Aber sonst geht das nicht einfach so. Natürlich ist klar, dass die Welt davon beraubt ist. Und das wird auch nicht passieren, wenn die Baha'i-Lehre nicht durch das Sprachrohr der Baha'i mehr in die Gesellschaft getragen wird. Wie auch immer. Sei es indirekt durch Social Discourse und Konzepte Baha'u'llahs, die wir in den Dialog bringen. Oder sei es sehr direkt durch die Proklamation und die Lehrarbeit. Sei es durch Publikationen, Vertiefungen, Vorträge. Sei es eben im Community-Bildungsprozess, in Nachbarschaften oder dergleichen. Sei es durch die Kernaktivitäten, also es geht nicht anders als so. Und das ist ein Prozess, den wir dann jetzt hoffentlich dabei sind, dann auch weiter voranzutragen. Und für den ja das Universalhaus der Gerechtigkeit ja mit seinen Plänen, ja basically alles, was du ja sagst, das ist ja Teil von den Gedankengängen des Universalen Hauses der Gerechtigkeit, wenn sie diese Pläne erlassen. Weil es auch keine Abkürzung gibt. Es kann, also die Idee auch immer von uns, dass sie zum Beispiel, wenn jetzt jemand sehr berühmtes Baha'i wird, dann wird die ganze Welt Baha'i oder so. So ist es nicht. Ja? Es soll auch gar nicht so sein. Jeder soll an der Gnade Anteil haben, an der universalen Partizipation zur Bewusstseinsschaffung. Ja? Das ist so wie mit den Gärten in Haifa. Ja? Da wollte das Universalhaus gar nicht. Es gibt ja viele wohlhabende Baha'i. Die könnten mit ihrem eigenen Geld das alles finanziert haben. Aber Universalhaus will das gar nicht. Die schicken das Geld, die nehmen einen kleinen, geringen Teil davon, weil das eben so gut gemeint war, und schicken einen großen Teil wieder zurück und sagen, das ist gar nicht ein Projekt, das ein Einzelner machen soll. Alle sollen an der Gnade teilhaftig werden, daran mitgewirkt zu haben, weil es uns allen gehört und nicht einem einzelnen Menschen oder so. Und genauso ist es mit der Baha'i-Sache. Wir gehen gar nicht davon aus, dass ein Einzelner oder ein großes Ereignis schlagartig alle dann zu Baha'i machen wird, weil es die Gnade ist, wie Baha'u'llah betont, dass er seine Gläubigen mit dem Mandat betraut hat, jeder soweit er kann, kleine oder geringe Schritte zu unternehmen, um eben seine Sache auf Erden siegreich zu machen. Und dafür gibt es ganz viele Geschichten, beispielsweise, dass beispielsweise der Gouverneur von Esfahan damals, Manu Cherhan hieß der, Mutamado Dole, der hatte dem Barbier gesagt, er kennt die Geschichte, dass er eben vorhatte, also dass er selber Barbie geworden ist und dass er sein ganzes Vermögen für die Sache des Barb nutzen will, um die Sache des Barb weltweit bekannt zu machen, und dass er um die Hand der Tochter des Schah anhalten wird für den Barb, dass es zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem König und dem Barb kommt und dass danach dadurch andere Könige auf der Welt von dieser Botschaft erfahren und so weiter. Und der Barb lächelte dann einfach und sagte, ja, seine Absicht ist sehr rein, aber dass sozusagen, ja, dass seine Lebensfrist begrenzt sein wird. Er sagt ja ganz genau voraus, dass sein Sohn so viel 20 Tagen, 30 Tagen, Entschuldigung, dann sterben wird. 3 Monate, Entschuldigung. Und dann, dass halt auch das auch gar nicht im Plan Gottes so ist. Er sagt ja, deine Absicht ist sehr nobel, aber nicht durch die Ranghohen der Welt wird die Sache Gottes siegreich, sondern durch die Bemühungen von jedem einfachen, einzelnen Menschen, von jedem Einzelnen von uns, von jedem Einzelnen, der vielleicht nach gesellschaftlichen Maßstäben jetzt aktuell gar nicht zu den Winnern in der Gesellschaft gehört, der wird dann Baha'i und macht dann seinen Beitrag, Kinderklasse, Junior-Jugendgruppe, er baut die nächste Generation und so weiter. Im Beratungsprozess planen wir Projekte und machen das, und das zieht irgendwie dann die Gesellschaft an, und das kommt alles von der Graswurzel auf und so. Und das ist der Weg, wie dann die Baha'i-Sache sich dann etablieren wird, ja? Irgendwann kommen Experten dazu. Irgendwann werden ranghohe Menschen dann diese Baha'i-Sache notwendigerweise anerkennen. Und die Baha'i-Sache wird dann Staatsreligion und darüber hinaus. Und dann spricht Sharif von einem Baha'i Commonwealth one day und so weiter. Und von einem Baha'i Superstate und so. Das sind alles Dinge, die kommen. Aber das beginnt natürlich mit diesen einfachen Menschen, die der Gnade teilhaftig werden sollen. Jetzt noch! Weil Baha'u'llah sagt ja das, Renat, das ist so interessant. Weil einer der Gläubigen sagte wirklich sogar, sagte, als er Baha'u'llah zur Pilgerreise bei Baha'u'llah war, dachte er sich, das spricht nicht aus, er sagt sich, wenn sie Menschen doch alle nur Baha'u'llah sehen könnten, ja, dann würden sie alle ihn anerkennen. Wenn die Könige ihn doch nur einen Moment gesehen hätten, wie herrlich er ist, zu welchen Wundern er imstande ist, alle würden seine Sache annehmen. Und dann drehte sich Baha'u'llah um, im Bahji, ja, und dann drehte er sich um und sagte zu ihm, also in Akka damals, ja, und dann sagte er zu ihm, wenn die Könige die Sache angenommen hätten, dann würdest du und viele andere, die wie du sind, in Zukunft niemals der Gnade teilhaftig werden, hierher zu kommen zur Pilgerreise. Das heißt, es ist ein Geschenk, dass die Sache auch noch so durch uns wachsen darf, dass sie durch uns, durch diese frühe Genesis geht, dass sie im Entfaltungsprozess befangen ist. Es ist eine Gnade, es ist eine Ehre, und es wird eines Tages Menschen geben mit mehr Möglichkeiten, mit mehr Gegebenheiten, die dann auch einen größeren Impact natürlich haben werden. Und diese zu finden, ist natürlich A, erstmal unsere Aufgabe, und B, ist es natürlich jetzt erstmal noch eine Gnade, dass die Sache so auch wachsen davon. Deswegen immer, dass wir auch tendenziell traurig sind, so wenig Leute zur Andacht kommen. Warum gehen denn jedes Wochenende 80.000 Menschen zu einem Fußballspiel in jeder einzelnen Stadt auch noch, gell, wo ein Bundesliga-Team vertreten ist? Aber zur Andacht mit Ach und Krach sagen 4 Leute zu und 3 sagen auch noch ab, bevor die Andacht dann zustande kommt. Das ist doch schade, und es zeigt auch natürlich, die Prioritätssetzung in der Gesellschaft ist anders. Vorträge über solche Themen und so haben so mit Ach und Krach 20 Klicks, aber dann so ein Musikvideo kommt dann raus von irgendjemandem und hat dann so 18 Millionen Klicks über Nacht oder so. Das zeigt, Prioritätssetzung ist halt leider falsch, aber eine Abkürzung gibt es nicht, und ist eine Sache, die wird dann graduell so wachsen. Und wir dürfen auch da nicht vergessen, dass im Endeffekt Renate ja jede Offenbarung ja so operiert hat. Es scheint ja irgendwas in diesem, irgendein Zauber scheint ja darin zu liegen, dass die Sache erstmal in der Nachbarschaft beginnt. Ja, genauso Universalaus uns jetzt zu Nachbarschaftsaktivitäten ermutigt. Zum Beispiel, als Christus kam, hat er auch nicht gesagt, als er als Messias, er wird die ganze Welt einfach direkt erreichen und so weiter, sondern das ging auch erstmal los, dann nur in Nazareth und dann in anderen Gebieten, bis er dann nach Jerusalem gekommen ist und so, und dann langsam, langsam, schrittweise das gewachsen ist. Und genauso war es mit Mohammed, sein Anspruch war auch erstmal nur eine Community zu bilden, die dann halt in Medina dann erstmal Fuß fasst und dann halt größer wird. Und so ist es halt letzten Endes. Immer fängt das mit einem Zwiegespräch an. Mohammed und Ali, der Bab und Mollah Hussein, Jesus und Petrus. Es fängt halt so an, weil das die menschliche Realität ist. Gott überfordert uns sich mit Wundern, die irgendwie übernatürlich alles in aushebeln, was er als Teil der physischen Welt erschaffen hat, damit halt eben seine Sache dann irgendwie etabliert und anerkannt wird. Es ist halt nun mal so, dass so wie der Mensch von Gott erschaffen ist, er auch auf diese Art und Weise auch zur Wahrheit gelangen soll. Schrittweise, so wie als Baby geboren wird und nicht als erwachsener Mann aus dem Mutterleib entsteigt, so soll er auch graduell auch in seiner Lebensreise den Sinn seines Lebens erforschen, erkennen und dann eben die beste Version seiner selbst werden. Aber weil du gesagt hast, mit dem Internet noch, jetzt habe ich schon sehr viel gesprochen, aber weil du das gesagt hast mit dem Internet, ob das vorausgesagt war oder nicht, es gibt tatsächlich eine sehr interessante Prophezeiung von Shori Effendi über das Internet. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hattest, Renate. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Und zwar sagte Shori Effendi, gut zuhören, das ist 1933, 1934 oder so, ja. Er sagt, a mechanism of world intercommunication will be devised, embracing the whole planet, freed from national hindrances and restrictions, and functioning with marvelous swiftness and perfect regularity. Das ist unglaublich, gell?
Allerdings.
Das heißt also, jetzt vor allem in dem Zeitalter, wo auch langsam, langsam, es ja bei Google so ist, dass so ChatGPT auch sofort, und du gibst so ein Wort, einen Frage stellst, so früher muss man in Foren ja suchen, jetzt sind alle Antworten zu der Frage zusammengefasst und auch nur die, die Sinn machen und so, ja. Das heißt, es wird immer mehr das, was Shori Effendi hier meinte, gell? Also erst einmal, dass es übernational greift und wirkt, dann, dass es ein Mechanismus ist, dann, dass es World Intercommunication ist und dass es mit Marvelous Swiftness funktioniert, also mit einer so unglaublichen Geschwindigkeit, ja. Und dann nennt er Perfect Regularity. Also das ist auch eine Sache, die nicht so unbedingt abhängig ist jetzt davon, so, es sei denn, natürlich der Einzelne hat sehr schlechtes Internet dann zu Hause und so. Aber dass das sozusagen eine Sache ist, die ja sozusagen einen eigenen Maßstab hat dafür, wie es funktioniert, ja. Und das ist sehr interessant. Also das hat der Shori Effendi so schon gesagt. Das heißt im Endeffekt, Renate, für uns im Umkehrschluss, dass eigentlich, wie er dann erklärt, die Bahai-Sache nicht nur ein Ideal ist, sondern der schöpferische Impuls Gottes schafft ein Ideal und gibt auch die Möglichkeiten vor, wie das Ideal in eine Gussform gegeben werden kann. Das heißt, es ist nicht so, dass Bahá'u'lláh eine Idee hatte von Einheit der Menschheit, aber dann sollten wir immer mit Esel und Kamel reiten von einem Ort zum anderen und zu Pionier. So war das ja. Die frühen Gläubigen haben ja wirklich Bahá'u'lláh das gefragt. Im Lui Dunya, Tablet der Welt, hatte Bahá'u'lláh von der Zukunft gesprochen, wie die Sache Gottes die ganze Welt umhüllt. Und die Leute haben sich geschämt, das so auszusprechen, aber die haben dann so zu Bahá'u'lláh gesagt, wie soll das nochmal sein, gesegnete Schönheit mit ganze Welt und dergleichen, wenn wir vorsichtig fragen dürfen, jetzt 3 Monate brauchen, von einer Stadt zur anderen zu kommen, ja, um überhaupt dort Lehrarbeit zu machen. Wie soll das funktionieren? Und da hatte Bahá'u'lláh dann so sehr amüsant bemerkt, dass eben Gott durch seinen schöpferischen Impuls, durch die Worte, die Bahá'u'lláh offenbart hat, sei der schöpferische Impuls in die Welt gesetzt, um die Möglichkeiten zu schaffen, damit das, was Gott als Zeitgeist gesetzt hat, auch verwirklicht werden kann. Und wir erleben tagtäglich, wie das, was Bahá'u'lláh gesagt hat, auch Wirklichkeit wird. Aber es ist mittlerweile so nahtlos in unserem Leben drinne, dass wir stumpf geworden sind, um das Wunder dahinter zu spüren. Das ist unglaublich, wirklich. Jeden Tag, wenn die Welt fortschreitet, erkennt man wirklich, dass das, was Bahá'u'lláh gesagt hatte, Zeitgeist ist, ja?
Wow. Ja. Ja.
Quintessenz von allem, was wir heute gesagt haben, bevor wir abschließen. Die Bahá'í-Sache ist wirklich, wie ich immer wieder sage, größer, als wir bisher noch erahnen, ja?
Es stimmt.
Und in dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich habe sehr genossen mit euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, glaube ich, Gabi, oder?
Ja, ich denke ja.
Super.
Ja.
Vielen, vielen Dank für
Vielen
die
Dank,
Beantwortung der
Natalie.
Fragen,
Vielen
Shahram.
Dank.
Vielen lieben
Besonders
Dank,
war
meine sehr
sehr
verehrten
schön.
Freunde.
Danke.
Danke,
Dankeschön.
Shahram. Ich
Ciao.
Alaba.
Ja, macht's gut. Tschüss.